Silben, das ist nicht so ganz bei mir alles angekommen. Nee.
Auch Worttrennung aufgrund der Silbenregel ist schon tricky.
Das kann tricky sein auf jeden Fall. Je länger das Wort.
Ich habe heute wieder versucht, ein Wort zu trennen und musste kurz, war kurz so, wie nochmal?
Es ist, auf wann muss man denn ein Wort trennen? Also, okay.
Zeilen am Ende einer Zeile.
Aber das macht man ja nicht.
Aber
mehr. Also das hast
generell.
Also ich weiß, warum man ein Wort trennen muss. Ich habe auch schon geschrieben. Aber letztlich.
Irgendwo muss der Bachelor herkommen.
Wenn man in Computer, in Textdateien Sachen reinschreibt.
Ich schreibe ja nicht bloß am Computer. Ich habe auch handschriftliche Aufzeichnungen.
Und dann musst du, dann, also weißt du, wenn ich einen Aufsatz schreibe in der Schule bin, aber dann musst du trotzdem irgendwie.
Ich schreibe keinen Aufsatz, Digga.
Wann muss man denn ein Wort trennen?
Also handschriftlich trenne ich Worte auch.
Echt? In welcher Situation hast du das letzte Mal ein Wort getrennt?
Auf einer Postkarte? Na gut,
ich habe ja vor ein paar Jahren noch versucht, mein Abi nachzuholen. Also bei damals.
Nee, okay, siehst du, in der Schule. Also außerhalb von der Schule.
Ja, nee, aber wenn ich zu Hause was aufschreiben würde, was ich handschriftlich mache und das ist
dann
genug,
würdest du sagen, ich muss noch Butter einkaufen.
Ja, bei Butter nicht unbedingt.
Aber richtig getrennt.
Lade einkaufen.
Marmelade.
Ja, Konfitüre würde ich machen, ja.
Und du würdest dich einfach schreiben, ich muss noch Marmelade einkaufen. Okay.
Oder, ja, keine Ahnung, alles, was über, keine Ahnung, 4, 5 Silben ist, easy.
Ich habe ein Reisetagebuch geführt, das habe ich auch handschriftlich gemacht. Und
hast du Wörter getrennt?
Weil ich so ein Ordnungsfetischist bin, habe ich wirklich jede Zeile bis ans Ende geschrieben, damit das eine einheitliche Kante. Ja, Mann, da bin ich ein bisschen weird. Und da habe ich natürlich auch Wörter getrennt. Was ist los?
Nachvollziehbar.
Und wenn ich auf Arbeit.
Ist halt ästhetisch.
Fülle ich halt viele so Tabellen aus, irgendwie in Laborbüchern und was weiß ich. Und da hast du ja dann immer bloß ein begrenztes Fenster, in dem du schreiben musst. Und da auch meist nicht viel Platz. Und da wird auch sparsam geschrieben.
Und euch nicht nahe treten, wenn ihr leidenschaftliche Worttrainer seid.
Ja, ich weiß nicht, das ist halt mega der Hurensohn.
Ich wollte einfach
die anfangen, so Wörtertrennung, Alter, du bist ja so 2019.
Ich wollte eigentlich nur anmerken, dass es generell auch eine gute Idee ist, sich mal reinzubringen, wie Silben funktionieren.
Es ist immer eine generell gute Idee, sich reinzuziehen, wie Sachen zu funktionieren. Aber ich wollte nur so einen Raum stellen, die Absurdität, so die Johannes-Erkenntnis der Minute. Wer trennt eigentlich noch Worte? Ist das ein verlorenes Skill? Und, um diese Konversation ins Lauf zu bringen, was bekomme ich von euch irgendwie an den Kopf geknallt?
Pure Hate.
Natürlich trenne ich Worte.
Natürlich, pure Hate, Alter. Was ist los mit dir?
Ist ja gut. Ich trenne offensichtlich keine Worte mehr in meinem Leben. Hat sich ausgetrennt.
Kulturloser Bastard.
Was? Was für ein Ding? Du hurensohniger Bastard?
Genau.
Kulturloser
Bastard. Du Hurensohn, dicker Bastard. Folgenname. Du Hurensohn, dicker ist auch ist nicht stabiles Deutsch.
Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
Ich finde es eigentlich ganz gut. Das war so ein hurensohniger Typ.
Ja.
Hurensohn als Adjektiv.
Aber eigentlich hurensöhnig. Hurensöhniger Bastard.
Das dann aber auch besser. Wenn er nicht genau weiß, ob jemand ein Hurensohn ist und er hat aber so einen Vibe,
das ist ein Hurensohn. Das hätte schon Goethe sagen können. Ja? Welch hurensöhniger Bastard. Sprich. Ey, kennt ihr die Redewendung, du kriegst die Tür nicht zu? Ja, ne?
Ja, auf jeden
Fall. Nee. Wirklich nicht? Ich habe das mit meinen Kollegen
nicht mehr durch.
In welcher Situation sagt man das?
Glaubst du, dass das ein Ost-West-Ding ist?
Das kann sein, oder?
Bei meinen Kollegen wusste das auch nicht. So im Sinne von, es gibt richtig geile Anwendungsbeispiele im Internet. Ich suche die mal raus. Ich habe mich kaputt gelacht, Alter. Du kriegst. Verschrieben. Falsch getrennt. Du kriegst die Tür nicht zu. Hier. Redensartenindex, yo.
Yo.
Ausruf des Erstaunens, der Verwunderung, Verärgerung.
So, kriegst du die Tür nicht zu?
Beispiele.
Richtig.
Mann, oh Mann, das darf doch nicht wahr sein. Oder um es mal umgangssprachlich zu sagen, du kriegst die Tür nicht zu. Zweites Beispiel. Jetzt habe ich den Schlüssel vergessen. Ach, du kriegst die Tür nicht zu.
Mann.
Wusstet ihr, dass die Stängel der Tomate kurz oberhalb der Frucht eine Sollbruchstelle haben, an der sich die reife Tomate einfach abbrechen lässt? Wie geil ist das denn? Eine Sollbruchstelle. Du kriegst die Tür nicht zu.
Die sind mir ein bisschen zu esoterisch.
Das ist krass, ne?
Ich hätte jetzt eher erwartet, dass man sagt, krass, eine Sollbruchstelle für die Tomate, da kriegst du die Tür nicht zu.
Ja, aber so
das kannst du gar nicht fassen.
Aber das ist, ja, genau. Es ist nicht ja. falsch angewendet. Es ist ja okay.
Ja, weißt du, was ich meine? Ja. Wobei, das ist irgendwo das Gleiche.
Ja, man kann es ja gar nicht fassen, finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Aber für mich ist es primär, glaube ich, so irgendwie, ja, was mit dir eigentlich los?
Ja, so, zu, oder was? Ich glaub's nicht, ey. So in dem.
Kennt ihr die? Das ist eine Formulierung oder ein, wie nennt man das denn? Geflügeltes Wort. Nee, ist das Falsche, ne?
Eine Redensart.
Eine Redensart. Eine Redewendung. Aber mir fehlen immer die einfachen Worte.
Ja.
Ja. Direkt ja. Ja. Das kennen wir.
Harte Facts muss man facen.
Kennen wir. Und zwar die Redensart. Ich sag's mal auf Hochdeutsch, was das noch ein bisschen absurder macht. Sag mal, habt ihr bei euch zu Hause
was
Säcke an den Türen?
Kenn ich. Ja. Echt?
So machst du Säcke an die Tür oder was?
Ist es so wie, sag mal, habt ihr Wasser im Keller?
Das kenn ich nicht.
Das kenn ich tatsächlich nicht. Säcke an die Tür ist, wenn du die Tür nicht zumachst.
Ja.
Wenn die Tür offen lässt, wenn du
reingehst. Ist dann erstmal aufgewachsen so. Oder was?
Genau. Und das ist das erste Mal, hat mir das ein Berliner gesagt, da ich so, okay, alles klar, das ist jetzt wirklich so ein richtig hartes, das sagen nur Großstadtleute, bist du in der S-Bahn aufgewachsen? Da bist du in der S1 aufgewachsen nach Rudo.
Ja, richtig wow. Spezifisch. Genau. Bist du am S-Bahnhof sowieso aufgewachsen, oder?
Aber habt ihr Säcke an den Türen? Das habe ich immer nicht verstanden, weil was haben denn Säcke an Türen damit zu tun, dass die Tür offen oder zu ist?
Na, weil sie so schwer sind durch den Sack, dass sie sich nicht bewegen lassen. Dann ist so, Dude, hast du Säcke an den Türen oder warum machst du die Tür nicht zu?
Ja, okay. Ich habe zuerst immer gedacht, dass es daran liegt, dass man Menschen an den Türen hat, die Tür zu machen. Man nennt diese Menschen einfach Säcke.
Ach so, nee. Ich glaube, das hat schon was mit Säcken zu tun. Das
ist zu komplex einfach, würde ich sagen.
Ja, es macht
keinen Sinn. Oder ich glaube, es ist vielleicht im Altertum üblich gewesen, dass man, damit die Tür nicht zufällt, so ein Stück Sack um das Schloss gebunden hat.
Das ist ein guter Tipp, ja.
Und dann
aber also, dann würde man das ja nicht benutzen, um sich zu beschweren, dass jemand die Tür nicht schließt.
Naja, doch, weil sie nicht zugehen.
Weil sie eh nicht zugehen würde. Wenn du zu Hause Säcke an den Türen hast, macht es gar keinen Sinn, die Türen zu machen, weil das geht ja nicht zu. Hast du ja Säcke an den Türen.
Hast du Säcke an den Türen, oder was?
Das ist also, wenn du in der S-Bahn aufwachsen würdest, da geht du einfach alleine zu.
Ja, das ist richtig.
Aber das ist genau das Ding. Bei sag mal, bist du in der S-Bahn aufgewachsen? Das impliziert ja, dass die Person irgendwie glaubt, dass Türen von alleine zugehen. Was ich viel sinnvoller als Affront finde. Als
das fällt dir jetzt ein, ja?
Wow, das war zu laut.
Als zu sagen, habt ihr schwere Türen, die bei euch sehr schwer zugehen und deswegen versuchst du es nicht? Weißt du, was ich meine? Das ergibt gar keinen Sinn. Das ist ein bisschen weiter hergeholt, als ich das hätte herholen würden.
Bin ich die drei?
Du bist die drei.
Ja. Ich habe auch noch einen. Nur von meinem Vater gehört bisher.
Warst du schon? Nee.
Bitte?
Warst du schon? Nee.
Sag, du hast nur von meinem Vater gehört.
Nur von meinem Vater gehört. Ich muss kurz den Kontext rekonstruieren. Ich habe es lange nicht gesagt.
In welchem Kontext würde man das sagen?
Nein, nicht das. Ich habe es noch nicht gesagt, das, was ich sage.
Ich weiß nicht, wenn es um einen Rumor geht vielleicht so.
Ja, vielleicht.
Habe ich bisher nur von meinem Vater gehört.
Sowas wie, ich mach dir gleich Beine oder beeil dich mal. Ich mach dir gleich Licht ans Fahrrad.
Ja, das kann ich.
Sehr gut. Dann ist es ein Ostding.
Das kann ich tatsächlich auch nicht.
Dann das ist so ein Ostding, weil wir halten nichts.
Also nicht mal Licht am Fahrrad.
Nicht mal Licht am Fahrrad, ne. So, Freunde. Das war 10-2-4.
Ja, haben wir schon angefangen eigentlich.
Wenn wir jetzt
ich hab all mein Pulver verschossen. Ich fühle mich richtig leer. Du hast schon noch ein paar Themen.
Nee, nicht ein einziges.
Wirklich nicht?
Nee.
Wir können über Halle reden. Ihr könnt mir erklären, was es mit China und Blizzard auf sich hat.
Geil.
China?
China, meinst du? Wir sind immer noch ein süddeutsch geprägter Podcast hier. Mit China.
Das Wort heißt 11, weil man sagt ja auch 12 und nicht 12. Und man sagt immer noch China und nicht China, Alter. Solange du die Füße unter meinen Podcast-Tisch steckst.
China, also wenn so ein bayerischer Politiker China sagt, das fällt mir nicht auf, aber die sagen halt auch Chinesen.
Mhm.
Und mir fällt dabei auf, dass quasi also ein Söder oder ein Ding, die sagen dann, die Chinesen machen das dann. Und das würde ein nicht bayerischer Politiker nie sagen. Die würden sagen, China macht das. Oder die Volksrepublik China. Aber in Bayern sind es die Chinesen.
Ach so, meinst du?
Weißt du, was ich meine? Da werden immer, ich glaube, das ist so ein bayerisches Ding, dass man auch sagt, die Amerikaner.
Ja, ja.
Auch so im politischen Kontext ist es normal, dass man von den Amerikanern spricht und nicht von die USA oder das Weiße Haus oder die Regierung der Vereinigten Staaten.
Aber ist es nicht das Gleiche, wenn Trump immer sagt Mexicans?
Ja.
Ja.
Also dann hat es ja nichts mit Bayern zu tun, das meine ich bloß.
Ja, wobei das auch benutzt wird, um quasi politisches Handeln zu bewerten. Ne? Die Chinesen machen das.
Und krass, Chinesen sind schon nicht mal wertfrei, ist, ne? Obwohl es ja neutral betrachtet
ist. Total,
nicht falsch,
es ist total wertfrei. Es ist eigentlich total wertfrei. Aber ich finde, es klingt jedes Mal so ein bisschen rassistisch, die Chinesen.
Kennt ihr Leute?
Gelben da drüben.
Kennt ihr Leute, die SCH nicht aussprechen?
Ja.
Oder nicht aussprechen können? Fisch? Tisch?
Alex.
So, ja, kenne ich.
Alex. Alex macht das bei manchen Wörtern.
Ja, ist mir gar nicht aufgefallen.
Er macht das nicht immer, aber er macht das manchmal.
Die krassesten sind aber die Dings, die sind es nicht Hamburger, die dann statt, die nicht mal Sch oder K sagen, die sagen einfach S.
Ja, aber das ist ja mehr so ein Dialektding.
Steif.
Ich glaube, das, was ich eine meine.
Steile Brise.
Ja, aber da ist ja nur ein S, ST.
Ja, aber es ist ja steile Brise.
Das, was also ich meine.
Also, ja, aber es ist ja Style. Ja.
Das, was ich meine, ist aber Dialekt.
Unabhängig.
Unabhängig,
ja. Das habe ich
schon von überall gehört.
Die kenne ich auch und die bemitleide ich auch. Die können halt einfach ein Wort nicht aussprechen.
Und Martin Schulz.
Das hat auch, stimmt, das hat auch Hulz.
Komische Angelegenheit.
Scheiße gelaufen.
Und das macht er, weil ich lese das Buch von Martin Sonneborn und da wird Martin Schulz immer als Martin Schulz beschrieben, bloß die ganze Zeit, was sehr unterhaltsam ist.
Oder Martin Schulz, je nachdem, wie man es liest.
Aber da es ja ein SCH-Fehler ist, ist es immer Schulz. Macht Sinn.
Schulz.
So ein österreichisches H einfach.
Ich finde, das ist nicht der Vibe, um über Halle zu sprechen gerade.
Ich weiß auch nichts über Halle, Alter. Aber das ist halt brandaktuell und irgendwie heftig. Ich habe heute was Interessantes dazu gelesen.
Schieß mal los.
Dass es kritisch zu betrachten ist, dass in der Presse jetzt größtenteils von einem antisemitischen Terroranschlag gesprochen wird.
Ja.
Obwohl es auch gegen einen türkischen Dönerladen ging. Und das somit ja eher
generell
ausländerfeindlich ist quasi und nichts mit, also nicht nichts mit Antisemitismus zu tun hat, das ist Bullshit, aber nicht ausschließlich. Und wenn man es jetzt, wenn man ausschließlich antisemitischen Hintergrund benennt, dann wird es auch in der Problembehandlung, sofern es eine gibt, wovon wir mal irgendwie in irgendeiner Art und Weise ausgehen können, auch darauf fokussiert sein möglicherweise. Und das ist dann nicht not whole.
Ja,
also, interessanterweise,
ja, das ist ein guter Kontext.
Ohne jetzt mich als Antisemiten zu outen.
Ja, ich bin ja kein Rassist.
Aber es läuft, genau, aber es ist halt wirklich so, dass mit den, es ist halt wirklich so, lest es mal.
Ja.
Recherchiert es mal.
Das muss man wissen.
Das muss man wissen. Ich hoffe das in irgendeiner Weise, aber das eigentlich wieder legt sich mein Argument gerade im Kopf selbst, dass Antisemitismus in Deutschland immer noch von der breiten Gesellschaft als mehr als Trigger für das wollen wir nicht, wahrgenommen wird als Ausländerfeindlichkeit vielleicht.
Vielleicht hat sich die Berichterstattung deswegen dahin gezogen, weil denen es aufgefallen ist, dass da mir darauf ankommt.
Das kann schon sein, ne?
Wobei das widerlegt sich deswegen schon wieder, weil es ja vor ein, zwei Jahren mal diese Studie gab, wo wo die Bevölkerung gefragt wird, wie rassistisch sie ist.
Und?
Wie sieht es aus heute aus?
3,5.
Da ist ja quasi Antisemitismus tatsächlich weitaus größer gewesen, als man
befürchtet hat.
Okay. Das heißt, ich glaube sogar, dass der Antisemitismus in irgendeiner Weise stärker in Deutschland vertreten ist als anderer Rassismus. Ich kann mich jetzt auch irren, aber Gott sei Dank kann ich nicht zitiert werden.
Ich glaube, dass viele, und ich glaube, ich schließe mich da auch ganz ehrlich mit ein, für viele Antisemitismus ein historischer Begriff ist irgendwie.
Ja.
Ich kann mir nur ich kann mir nur schwer vorstellen. Natürlich kann ich es mir offensichtlich vorstellen, was passiert, aber ich kann mir eher vorstellen, dass ein dunkelhäutiger Mensch in Deutschland Schwierigkeiten hat, als dass ein jüdischer Mensch in Deutschland Schwierigkeiten hat.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, nicht wahr. Also, weil ich, glaube ich, auch nicht, mir nicht so richtig bewusst ist, wo Antisemitismus beginnt.
Das ist witzigerweise ist es, glaube ich, genau falsch. Also es ist genau, weil du sagst, das ist nicht wahr. Also es ist, glaube ich, wirklich nicht wahr. Wenn du das beziehst darauf, wenn die in die gleiche Situation kommen würden. Und zwar ein schwarzer Mensch oder ein farbiger Mensch, der kann, farbig darf man glaube ich auch nicht sagen, ne? Ist egal. Schwarzer Mensch, der kann halt nicht verstecken, dass er nicht schwarz ist.
Ja.
Ein jüdischer Mensch kann aber, wenn er keinen Davidstern trägt und keine Kippa trägt, ist es nicht so offensichtlich. Andersrum getragen, wenn es gibt ja relativ regelmäßig immer wieder Meldungen von Leuten, die eine Kippa in der Öffentlichkeit tragen oder einen Davidstern in der Öffentlichkeit tragen und dann angegriffen werden.
Ja.
Also es ist ja tatsächlich wird glaube ich, also das Outen, dass man Jude ist, wird mehr als Provokation, wird mehr als Provokation gesehen, als irgendwie, ja.
Aber dann habe ich noch eine Frage und jetzt ärgere ich mich fast, dass wir es doch nicht im Podcast gemacht haben. Ich habe heute am Südkreuz gesehen, da sind manchmal so riesen Bildschirme und dann sind da Nachrichten und Werbung und da stand, dass jüdische Gemeinde dort in Halle oder sogar noch eine Instanz höher irgendein Sprecher oder Vorstehender oder so gesagt hat, da geht's schon los, tut mir leid, aber ich habe es mir nicht gemerkt, wer das war.
Das wird wahrscheinlich der Typ gewesen sein, der ständig interviewt wird gerade. Ich glaube, das ist der Rabbi gewesen.
Kann schon sein. Dass der gesagt hat, das ist quasi ja nicht wünschenswert oder so, aber er schlägt vor, dass man aus Solidarität den Davidstern an der Kette tragen soll. Ja. Wie findet ihr das?
Finde ich eigentlich eine krasse Aktion.
Also, ich habe...
Die Idee dahinter ist halt, dass wenn der Davidstern quasi von vielen Leuten auch getragen werden würde, die das mehr zum täglichen Bild werden würde und Leute vielleicht ein wenig angegriffen.
Das leuchtet mir schon völlig ein, darum geht's überhaupt nicht. Was ich meine ist, ich finde das, ich würde das nicht machen. Ich würde das aber genauso wenig machen, wenn jetzt eine Kirche abgefackelt worden wäre und mich irgendein Bischof fragen würde, ob ich nicht Bock hätte, ein Kreuz an der Kette zu tragen als Zeichen der Solidarität. Da würde ich auch sagen, sag mal, hackt's. Ja. Natürlich kann ich zeige mich gerne
solidarisch. Ja, aber mit denen haben wir keine vernichtende Vorgeschichte, sage ich mal so.
Das ändert doch nichts, Alter.
Findest du?
Ich kann doch Empathie fühlen und von mir aus auch ausdrücken, ohne dass ich mich mit einem Glaubenssymbol schmücke.
Klar.
Das ist durchaus richtig, ja.
Klar.
Also ich, weißt du, ich finde, es ist ein Unterschied zu sagen, und da kann man ja halten von, was man will, dass ich auf Facebook mein Profilbild mit so einer Regenbogenflagge hinterlege, als dass ich einen Davidstern trage oder ein Kreuz trage. Oder
ich hatte
aber warum? Also okay, wir müssen es schon gleichwertig bringen. Also ein Facebook-Bild ändern und was an deinem Körper tragen, ist offensichtlich ein Unterschied. Aber sagen wir mal, eine Regenbogenflagge als Anstecker oder ein Davidstern als Anstecker?
Der Davidstern ist ein gläubiges Symbol. Ein Symbol für Religion und Glauben. Und
ja, eine Regenbogenflagge. Flagge ist ein Symbol von der
kulturellen Bewegung, von der Menschengruppierung.
Ja,
ist ein Symbol von der Vorstellung von Gleichberechtigung, Gleichheit. Und das ist ja wohl nicht das Gleiche wie
quasi
Religion.
Das Gegenteil von Religion.
Das heißt, auf der einen Seite
reden
wir von Fakten und auf der anderen Seite reden wir von Glauben.
Ja, das sind
zwei verschiedene Paar Schuhe.
Okay, aber wenn du das als, also nicht, dass ich jetzt sagen würde, das ist das Gleiche. Ich würde nur sagen, dass der Akt der Solidarität, sich mit diesem Symbol des der Gruppierung, mit der man sich solidarisiert, zu tragen, ist jetzt nicht unbedingt gleichzusetzen mit, also ich würde nicht sagen, Paul, du hast gefälligst einen Davidstern zu tragen, weil das macht man nicht so. Das ist ja offensichtlich nicht das Thema.
Das macht
sondern
auch niemand.
Genau, sondern wenn ich entscheiden würde, ich will mich damit solidarisieren und trage das Symbol.
Kannst ja gern machen.
Ja, genau. Aber das heißt ja nicht, dass ich Teil dieser Religion bin.
Aber darum geht's mir auch gar nicht. Es geht ja darum, Solidarität zu zeigen und sich nicht zu identifizieren.
Ja.
Ja, also ja. Ich. Nee, so meine ich es überhaupt nicht. Also das ist für mich was anderes. Mir geht es explizit darum, dass die Idee darin besteht, zu zeigen, wenn du das Gefühl hast, du möchtest dich solidarisch in der Öffentlichkeit zeigen, dann mach das durch ein Glaubenssymbol.
Mhm.
Und das ist für mich schon ein Unterschied.
Aber das Problem, ich bin bei dir, aber ich glaube, und das macht das ganze Thema mit dem Judentum ja so unglaublich, unglaublich kompliziert. Weil das Judentum ist halt...
Das hat nichts mit dem Judentum zu tun, Alter.
Doch, das hat was mit dem Judentum zu tun, weil das Judentum viel mehr als andere Religionen, ja, nicht nur eine Religion ist, sondern auch ein Kulturkreis und auch eine politische Bewegung ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber eine politische Einstellung ist. Das, also ich finde, das Judentum, der Davidstern an sich und das Judentum ist ja das Problem. Es gibt ja Leute, die sich als Jude identifizieren und nicht religiös sind.
Okay, das wusste ich nicht.
Ja, ja, klar. Du kannst, also das, das Judentum, du kannst auch nicht aus dem Judentum austreten.
Ja, ja, okay.
Du bist Jude.
Ja, aber, ja.
Also du kannst sagen, scheiß drauf, ja, und es ist jedermanns Recht und jeder Frau's Recht. Aber, und ich habe damit nichts zu tun und ich will damit nichts zu tun haben und ich bin deutscher Staatsbürger oder ich bin französischer Staatsbürger oder was auch immer. Oder israelischer Staatsbürger, ich bin einfach Israeli und nicht irgendwas anderes. Kannst du schon machen. Mhm. Aber, und das ist, also, das ist ja lustigerweise beim Judentum so, beim Islam ist es auch ein bisschen so, dass der Islam tatsächlich auch in irgendeiner Weise eine Religion ist.
Das hätte
es
jetzt
ist auch ein bisschen ein Kulturkreis. Genauso wie das Christentum eine Religion ist und ein Kulturkreis. Wir sind Teil des Kulturkreises Christentum.
Ja, es ist
bloß, und wir sind alle kulturell geprägt Christentum. Mhm. Wir können sagen, fuck Christentum, ja, aber trotzdem sind wir kulturell geprägt Christentum. Genauso, das Christentum ist tatsächlich eines der wenigen, wo ich jetzt behaupten würde, dass tatsächlich nicht so politisch ist. Jedenfalls es nicht mehr ist. Der Islam ist noch relativ politisch, weil im Islam auch quasi politische Themen immer eine Rolle gespielt haben. Die Hindus und die Buddhisten, keine Ahnung, was die machen den ganzen Tag. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, ich bin voll bei dir und ich war auch immer lang in der Situation, dass ich dachte, ich weiß nicht, was das Problem ist. Judentum ist keine Rasse oder kein Ding oder irgendwas. Das ist eine Religion. Da kann ich ja morgen auch Jude sein. Nee, so. Lustigerweise ist es gerade beim Judentum so, dass es nicht geht.
Ja. Um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen, was ich meine. Ich finde es genauso befremdlich, wenn offensichtlich nicht muslimische Leute in irgendeiner Art und Weise Redewendungen, die das Wort Allah enthalten, aus Jux in ihren Sprachgebrauch einbauen.
Ja, gut, jetzt definiere Jux, aber wenn ich sage Grüß Gott, habe ich auch nichts mit Jesus zu tun.
Naja.
Oder Gott sei Dank. Und das hast du auch schon gesagt und glaubst nicht an Gott.
Es war.
Du bist Heide?
Ich weiß nicht, ich finde es trotzdem. Also, ich hab das halt so gelesen und dachte kurz so, Alter.
Nee, aber das ist ja das ist, um das nochmal auf den Antisemitismus zu schieben, und ich bin ganz froh, dass wir nicht drüber, das ist mir egal. Um es nochmal aus an den Antisemitismus zu schieben, so wie ich es verstehe, ich kann immer nur so davon sprechen, was ich verstehe, ist ja auch ein großes Problem am Antisemitismus, dass judenfeindliche Klischees benutzt werden und auch als benutzt werden, um zum Beispiel Kritik an der Politik vom Staat Israel auszuüben.
Ja.
Ja? Also du kannst sagen, du kannst Kritik am Staat Israel ausüben, ja. Wenn du dich aber mit Leuten in eine Demo stellst, die sagen, Israel Kindermörder, und die sagen dann, ja, das liegt ja dann, weil die tatsächlich uns angreifen und dann sterben auch Kinder. Fair enough, schlimm enough. Aber Kindermörder ist natürlich auch ein krass antisemitisches Klischee, ja. Was in der Form wieder rassistisch ist.
Ja,
deswegen ist so ein bisschen so eine, das ist fucking Judentum und Antisemitismus ist ein fucking Minenfeld.
Ja. Niemand hat vor, einen Davidstern zu tragen.
Ja.
Vor allem ich nicht, weil ich heiße, das ist weird.
Ich habe halt, in dem Moment habe ich natürlich gedacht, wie ich darüber denke. Ich habe kurz darüber nachgedacht, ob das zu viel, also ob er damit übers Ziel so ein bisschen hinausgeschossen ist. Also ob das aufgeht, was er damit erreichen möchte.
Es ist sehr interessant, finde ich, wie du musst mal darauf achten, wie die jüdische Gemeinschaft und die hier, der Zentralrat der deutschen Juden und so weiter und so fort, wie die kommunizieren und wie die umgehen in solchen Debatten. Und auch das soll jetzt nicht antisemitisch klingen, im Gegenteil, ich finde es sehr interessant, weil die sich, glaube ich, teilweise auch ich will es so nennen, die lassen sich nicht so sehr in die Opferrolle schieben. Mhm. Die gehen sehr stark auf Konfrontation, weil sie, glaube ich, einfach, also logischerweise aus historischer Geprägtheit, weil sie halt einfach sagen, nee, also wir stampfen den Fuß auf.
Hatten genug Übung in der Vergangenheit.
Genau, wir kennen das und wir lassen uns keinen Millimeter mehr wegnehmen. Ja. So, und das zu Recht auch in irgendeiner Weise, ja. Aber ja, es ist sehr spannend. Also die Aussage habe ich auch irgendwo im Fernsehen gesehen. Und kann ihn schon verstehen, da geht es ja auch viel darum, dass jetzt auch gar wieder Debatten losgehen, ob wie stark der Antisemitismus in Deutschland einfach wieder ist. Und du hast aber auch recht, das war ja dein einleitender Satz, dass die Tat in Halle tendenziell, dass die Tat in Halle eine rassistische Tat war.
Hm. Hat ja, ja nicht ausschließlich antisemitisch quasi.
Genau. Wobei das erklärte Ziel von ihm ja genau dieses Feiertag und diese Synagoge war, und als er dann festgestellt hat, dass das nicht klappt mit dem, lass alle geschmacklosen Witze weg, dass es nicht klappt, in diese Synagoge einzudringen, ist wollte der Typ halt einfach um die Ecke gelaufen und hat einfach eine Mutti, die vorbeigelaufen ist, in den Rücken geschossen und ist dann um die Ecke gerannt und hat in den Dönerladen reingeschossen, weil der Kartoffel nichts Besseres eingefallen ist als Döner, das sind ja auch Ausländer, da schießt sich auch mal drauf. In Halle gibt es halt nicht so wahnsinnig viel, außer in der Synagoge und im Dönerladen um die Ecke, wahrscheinlich. Also, ja. Rassistische Tat, auf jeden Fall.
Ich finde es krass bedrückend, Alter. Dieser Typ, Mann, wie der da angehalten ist mit dem Auto und so und einfach.
Ich habe mir nichts angeschaut.
Aussteigt und da rumballert. Was ist denn los?
Ich habe nur gelesen, ich habe mir keine.
Ich meine, natürlich ist schon. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Du hast nur gelesen, ja?
Ja, nee, ich habe mir von irgendwie, was da an Footage war oder so, nee.
Das ist auch kein Footage von ihm, der hat ja auch gefilmt alles und so, sondern halt so Überwachungskameras. Aber ich finde es krass genug, Alter. Und es ist ja nicht mal, es ist ein sehr dünnes Eis, rein faktisch betrachtet, nicht das Schlimmste, was jemals in Deutschland passiert ist, bei weitem nicht, ja. Und trotzdem finde ich es krass bedrückend, einfach.
Aber es ist halt, zu relativieren, genau. Es ist halt nicht das Schlimmste, was jemals passiert ist, bestimmt, aber es ist auch. Sind Terroranschläge übrigens selten. Also, gibt immer noch einen Zugunfall und einen Schiffuntergang, der schlimmer war, in irgendeiner Weise, wie auch immer man schlimmer bezeichnen will. Aber das Krasse an dem Ding ist halt, dass es halt auch vor allem nur aus Zufall im Grunde nicht
schlimmer war.
Potenzielle Sachen schlimmer geworden wäre.
Ja, Gott sei Dank, Alter.
Ja.
Zeichen der Zeit.
Ja. Sieht's aus. Ja. So sieht's aus.
Übrigens vorhin, 10 Minuten her oder so, meine Mitbewohnerin sagt dunkelhäutig, sie ist selber dunkelhäutig, ist da jetzt mein Barometer.
Ach so, ja.
Ich finde, dunkelhäutig muss auch okay sein, Alter.
Ja, sie sagt es selber.
Muss auch okay sein. Sollen sich mal nicht so anstellen.
Na ja.
Kommen dahin. Erst nehmen sie uns und dann nehmen sie uns und jetzt nicht mal mehr dunkelhäutig. Ist ja unglaublich. Rafelt es ja so aus mir raus. Und,
alles gut.
Ich glaube, ich habe das neulich hat irgendjemand, habe ich irgendwo die Situation gehabt oder die Situation im Fernsehen gesehen, habe ich gesagt. Dass farbig auch kritisiert wurde, aber ich habe schon wieder vergessen, ob das jetzt war oder nicht so.
Ich habe neulich eine krasse Diskussion aber ich habe mich mit Caro diskutiert. Und zwar hat sie sich das Bill Burr Special angeguckt auf Netflix. Und ich meinte zu ihr, ich habe es selber nicht gesehen, ich weiß es nicht, aber ich denke, es ist größtenteils das, was wir gesehen haben, und das hast du ja bestätigt.
Ja.
Und sie hat halt gesagt, dass sie den Typen nicht witzig findet. Weil er halt, also sie findet schon manche Sachen witzig, wenn er wirklich einfach quasi wie einen Witz erzählt so. Aber sie meinte, der hat ja nur rumgeschrien, und ich habe das gar nicht so in Erinnerung, aber das sagen viele über Bill Burr.
Ja, ja. Auch Joe Rogan schreit ja nur rum, wenn er diese Stand-Up-Dinge hat.
Ja, das stimmt schon. Und dann, also es ging aber vorrangig so um den Inhalt. Und dann meinte sie, dass sie halt es krass findet, dass er in seinem Programm diese Political Correctness, mit der die sich in den USA auseinanderzusetzen haben, so ätzend findet. Und dann war ich so ein bisschen hilflos, weil ich ihn zum Teil verstehen kann.
Mhm.
Und weil ich zum Teil auch denke, dass er da eine Rolle spielt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Bill Burr zu Hause sitzt und denkt, die ganzen Feministen, die sollen mir ihre Titten einpacken und die Fresse halten. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Nö.
Aber ich war in dem Moment so, ich hatte faktisch nichts entgegenzusetzen, als das, was Caro da gesehen hat. Und ich war so, du hast recht, ich kann voll verstehen, warum du das denkst und warum dir die Person deswegen nicht gefällt.
Also,
oder sein Programm deswegen.
Wir betrachten das jetzt mal aus Aufnahme. Mal gucken, ob ich daraus irgendwas gebastelt bekomme, ganz Nebensatz. Aber
wir nehmen am Ende ein Intro auf.
Genau.
Habe ich Bock drauf.
Aber, also, ich würde gerne über was reden.
Ja.
Und zwar.
Aber vielleicht woher, auch nicht. Wir haben schon richtig viel Scheiße gelabert, Alter.
Wahrscheinlich nicht. Woher kommt der Anspruch? Oder ist der Anspruch gerechtfertigt, dass ich mir einen Comedian reinfahre? Ja? Ich glaube, das kannst du für jedes Medium nehmen, aber bleib mal bei Comedian. Und das Gefühl haben muss, oder andersrum gesagt, ein komisches Gefühl habe, wenn ich das Gefühl nicht habe, dass die Person politisch nicht im gleichen Spielfeld spielt wie ich.
Ja.
Und noch einen obendrauf, woher kommt die Annahme oder ist die Annahme gerechtfertigt, dass wenn jemand auf einer Bühne steht vor Kameras und eine Show macht, für die Leute Geld bezahlen, damit andere Leute Geld bezahlen, damit es irgendwo im Fernsehen ist und man sich es anschaut, was im Grunde neben einer Show läuft, die animiert ist und einer Show ist, die eine Kochshow ist, die komplett geskriptet ist und eine was weiß ich, House of Cards Sendung,
ja.
Dass die Person, die das da sagt in ihrer Comedy-Show, dass die das alles so meint, was
ja.
sie sagt.
Ja.
Ja, und zwar Bill Burr, lass mal kurz stehen, und jetzt hole ich dazu, und ich habe nichts von ihm gesehen, außer das eine Ding, was diskutiert wurde, Dieter Nuhr.
Ja.
Ja?
Ja.
Dieter Nuhr ist ja so ein bisschen irgendwie der gibt's immer noch, und ja. Der macht tatsächlich immer noch seine komische Show, und die ist tatsächlich nicht witzig, also was ich bis jetzt gesehen habe, nicht witzig, aber ich habe auch nichts gesehen, aber ich habe auch nie Dieter Nuhr witzig gefunden und deutsche Comedians sowieso nicht. Und Dieter Nuhr hat halt tatsächlich gerne auch so ein bisschen diese, der ist auch gerade so ein Lieblingskind von der sogenannten Linken. Und der hat sich jetzt zum Beispiel lustig gemacht über Greta Thunberg. Hat sich irgendwie lustig gemacht und hat dann den Joke eingebaut, dass seine Töchter, den würde er ja also verbieten jetzt, oder den, wenn die bei Fridays for Future mitmachen würden, dann würde er halt sagen, okay, kein Problem. Und dann würde er halt die Heizung ausstellen. Weil wenn sie ja keinen CO2 verlangen würden, dann gibt es auch keine Heizung. So, ne? Und das ist ein Witz. Und wenn ich mir dieses Video anschaue, ne? Also wie der diesen Witz erzählt, das ist schon so unwitzig, dass ich darüber nicht lachen kann.
Aber ich hasse den auch, ey.
So, aber, ja, jetzt kommt quasi die Frage, offensichtlich ist es ja falsch. Also offensichtlich geht es ja nicht darum, wenn die Forderungen von Fridays for Future umgesetzt werden oder dass das Pariser Klimaabkommen eingehalten wird, dass das Resultat ist, dass morgen alle ihre Heizung ausschalten müssen. Genau das ist es ja eigentlich nicht, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, also das ist ja offensichtlich falsch. Also es ist ja offensichtlich fiktiv und irgendwie als Witz gemeint. Und warum regt man sich darüber auf? Sollte man sich darüber aufregen? Und das ist ein bisschen wie Bill Burr. Weißt du, Bill Burr macht ja auch so Witze, wo er sich irgendwie im Grunde halt irgendwie Feminismus und vor allem den sehr stark laut artikulierten Feminismus im Grunde sich drüber lustig macht. Insbesondere den Feminismus getrieben von weißen Frauen sich drüber lustig macht. So. Und wo man sich denkt, Moment mal, mir wäre es lieber, wenn Bill Burr jetzt gerade mal einen Witz machen würde über Republikaner, weil die finde ich blöd und dann soll er über die Witze machen.
Ja, ja.
Ja? Also, versteht ihr, was ich meine?
Voll. In die Richtung ging die Diskussion dann nämlich auch, weil ich dann irgendwann um die Ecke kam mit, naja, es ist halt Kunst. Und Kunst gut, ob Kunst alles darf, ist vielleicht nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber als Künstler kann er sich da hinstellen und per se eigentlich erstmal sagen, was ihm in den Sinn kommt, so. Und wenn es Leute gibt, die darüber lachen und die da sagen, ich bezahle dafür Geld, um da hinzugehen und mir das anzuschauen, dann hat es irgendwie erstmal seine Daseinsberechtigung, solange er nicht irgendwie verfassungsfeindlich vor sich hin labert oder, weiß ich nicht, zum Mord aufruft oder sowas. Und damit ist ja die, also, aber das ist halt auch vereinfacht, ne? Ja, obwohl eigentlich ist es nicht vereinfacht, keine Ahnung.
Ja, das sagen die auch, da geht ja der Diskurs irgendwie hin, wenn man irgendwie Podcasts von den ganzen, also wo Comedians irgendwie zu Gast sind oder auf Twitter folge ich halt einigen Leuten oder so, der Diskurs ist schon ziemlich oft irgendwie, dass in Comedy alles erlaubt sein sollte, aber es auch genug, wie soll ich sagen, also immer mehr wachsende, lautere Stimmen gibt, die dann auch sagen so, ja, aber wenn in Comedy alles erlaubt sein soll, dann gib dir aber auch Mühe, dass du da eigentlich nicht hinstellst und rüberkommst wie das letzte Arschloch, was halt irgendwie diffamierend oder diskriminierend ist. Hm. Und da halt innerhalb der Kunst zu kontextualisieren, was man eigentlich erzählt, weil sich hinzustellen und sagen so, hey, das sind Witze, ist doch alles cool, finde ich halt mega faul.
Ja, ja.
Ja, und ich finde aber auch, dass Bill Burr speziell schon einer von denen ist, die sich da tendenziell Mühe geben, aber dass bei ihm sehr viel zwischen den Zeilen versteckt ist. Ja. Und da habe ich halt auch so ein bisschen meine Probleme mit ihm. Ich kann über seinen Kram lachen und so weiter und ich weiß, wie ich zu kontextualisieren habe und so weiter. Aber bei ihm speziell ist es schon irgendwie Level 2.
Richtig, aber er würde ja quasi auch bis zu einem gewissen Punkt seine Person aufgeben, wenn er sich jetzt auf einmal, natürlich könnte er das schon machen, aber es würde sich auf jeden Fall einiges ändern, wenn er sich jetzt hinstellen würde und sagen würde, Leute, also das ist ja alles schön und gut und wir haben viel gelacht, aber so sehe ich das wirklich. Und dann würde er sich einfach eine Stunde lang hinstellen und die Welt erklären, wie er sie für richtig hält. So.
Ja.
Da geht ja keiner mehr hin wahrscheinlich. Es sei denn,
das, eben, das, mega das spannend, ist ja dann aber, nicht mehr der Teil der Show. Und dafür ja. sind dann halt irgendwie so, keine Ahnung, Interviews, Podcasts, was auch immer. Aber der Großteil der Leute schaut sich halt den Kram halt einfach nicht an.
Also ist es quasi die, also das Erste, um quasi eine Lanze für die Comedians zu brechen, die sich so stark über diese Political Correctness aufregen und da auch sehr teilweise vielleicht auch zu sehr über die Stränge schlagen. Es ist so ein bisschen für mich, habe ich mir neulich mal gedacht, es ist so ein bisschen wie, das ist jetzt ein bisschen, vielleicht hoffentlich, nimmt's mir nicht übel, aber es ist ein bisschen wie ein Klimaforscher, der sich aufs Übelste über die Bundesregierung und ihre Klimapolitik aufregt. Comedians und Leute, die quasi sprechen und irgendwie Witze machen und irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, Künstler, ja, die Meinungsfreiheit und die Möglichkeit, nicht von Plattformen gestoßen zu werden oder von Leuten, die sich aufregen, irgendwie gemutet zu werden, obwohl es genug gibt, die es cool finden. Das ist halt deren Fachgebiet. Das ist deren Existenz. Ja, das ist deren Spezialthema. Deswegen sind alle Comedian-Podcasts, die du dir in Amerika anhörst, da geht es nur um dieses scheiß Thema. Ja, so. Und das ist, was ich meine. Ne? Also deswegen, glaube ich, ist es so ein emotionales und so, so ein Trigger-Thema für die. Ja, was für uns irgendwie so nicht so relevant ist, weil es ist für uns nicht relevant, auch wenn wir jetzt hier vor 15 Leuten irgendwas ins Internet sprechen. Bei uns kommt jetzt niemand vorbei und nimmt uns unsere Existenz weg, weil wir was gesagt haben, was diese Person glaubt, dass man nicht sagen darf. Ja, so, und es vielleicht irgendwie noch im falschen Kontext darstellt. So, deswegen ist es, glaube ich, deswegen kommt diese Emotionalität bei den Leuten. Und das andere, und das habe ich mir auch beim, und ich muss leider wieder Disparate rausholen, das habe ich mir bei Louis C.K. auch viel gedacht, ist, dass es ein bisschen auch ein Eingeständnis ist, des Konsumenten, dass wir eben nicht das als reines Entertainment sehen, sondern uns ganz wohl damit fühlen, wenn wir das Gefühl haben, dass die Person auch in irgendeiner Weise Dinge sagt, die auch genug Dinge sagt, die mich quasi auch wieder, dass ich mich wieder wohlfühle und das wieder meinem Wertesystem irgendwie entspricht. Weißt du, was ich meine? So, dass es, wenn das dann nicht mehr passiert oder das der Person nicht mehr abgenommen wird, ja, also Louis C.K. konnte man irgendwie ohne Probleme, ja, hoffe ich jetzt zumindest mal, viele Leute konnten dem, haben den hilarious gefunden, bei all den krassen, heftigen, düsteren bösen, teilweise wirklich unter die Gürtellinie gehenden Jokes, die er gemacht hat, weil man immer dachte, unterliegend ist ja ein total smarter, ja, kluger, kreativer, politisch aufgeklärter und eigentlich smarter Mensch.
Ja, ja? Überraschung ist ein Weirdo.
Genau, und dann stellst du fest, Moment mal, und auf einmal wird der Witz, den er vorher gemacht hat, wieder in einen anderen Kontext dargestellt. Und dann ist es irgendwie weird. Und das ist das, was ich meine. Also so diese Illusion, jemand stellt sich hin und erzählt einfach einen richtig guten Witz. Und es ist eigentlich scheißegal, ob es Hitler, Osama Bin Laden, Michael Jackson oder Björn Höcke ist. Ja, wenn der Witz gut ist, ist der Witz gut und alle lachen. Irgendwie stimmt es halt nicht. Und das hat aber viel damit zu tun, wie ich das wahrnehmen will. Ja, also es hat nichts damit zu tun, dass es, die müssen sich ein bisschen mehr anstrengen, sondern es ist einfach so ein bisschen, wir haben eine wahnsinnig subjektive Art und Weise, wie wir Sachen wahrnehmen wollen.
Ja.
Und wenn irgendwas irgendwie uns kurz sich gegensträubt in uns, ja, dann finden wir das nicht so cool.
Das ist das, was du auch vorhin schon kurz angesprochen hast, dass man es immer lustig findet, bis es um einen selber geht, sozusagen. Und finde ich das Political Correctness-Ding bei Bill Burr schon ein gutes Beispiel, weil es halt auch in dem Bereich so Leute, die, ich sag jetzt mal so salopp, irgendwie auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, dass es auch da einfach absolut reaktionären Diskurs gibt, der irgendwie mit einem Weiterkommen nicht viel zu tun hat, außer irgendwie Stress machen zu wollen. Und wenn du in den Bereich gehst und darüber Witze machst, dann fühlen sich halt Leute, die da nicht so reaktionär sind, vielleicht ein bisschen differenzierter, aber halt wohl wirklich auch schon angegriffen. Mhm. Ohne, wenn sie halt keinen Kontext dafür haben, was er jetzt eigentlich sagen will. Mhm. So. Ja.
Harte Tobak.
Heftige Themen, Alter, was ist los?
Harte Tobak. Keine Ahnung, es ist einfach so ein ich habe das Bill Burr Special auch mir angeschaut und dann, weil Leute, dass ich es dann kannte, ist mir wieder viel eingefallen. Ich so, ja, stimmt. Und irgendwie, dann denke ich mir halt auch immer, wenn man das so sieht, in so einer Show, dann, weißt du, auch das, ne? Auch das ist auch so ein bisschen eine Loony-Einstellung, ja? Man sieht es in so einer Live-Show, und dann denkt man, okay, die Leute, die hier sind.
Ja, ja, das dachte ich mir auch gerade schon, ja, ja.
Die checken das.
Die sind alle wie ich.
Genau. Aber wenn es jetzt auch auf Netflix, wenn es jetzt auf Netflix ja, läuft,
darum geht's ja.
Und irgend so ein Blödmann, der eh schon irgendwie sich fragt, warum überhaupt die Frauen arbeiten wollen, das schaut, dann ist es ja genau Wasser auf die Mühlen.
Ja, von ja, ja, ja.
Und dann bekommt der die guten Witze von so einem klugen Typ wie Bill Burr ab, ja? Die super scharfen Vergleiche, die er auf den Tisch holt, die bekommt der politische Feind geschenkt. Das geht ja nicht. Ja, der hat gefälligst, sich da hinzustellen und alle Trump-Wähler abzufacken. Aber so, warum? Ne? Also, was ist der Anspruch, den ich habe? Ja,
das ist aber irgendwie. Es ist doch auch ein Unterschied, wenn ich. Also, ich gehe zu einer Bill Burr-Show und der macht einen sexistischen Witz. Und wenn er. Und ich lache darüber. Hands down, also ich sitze da und ich habe sehr
viel gelacht. Wochen auf Tom Segura, da werden wir auch ja, mal ja. Einige sexistische Witze lachen.
Auf jeden Fall, das ist ja nochmal ein ganz anderes Kaliber. So.
Ja.
Und dann gehe ich zu Mario Barth
yep.
Und Mario Barth erzählt einen sexistischen Witz.
Ja, oder macht sich lustig und sagt, ich hab jetzt mal so eine Diesel-Messstation geschaut, hahaha, das geht ja gar nicht, wenn ich da reinrülpst, dann ist es ja auch so, weißt du, so ein bisschen sich drüber lustig. Ja, der, also,
und dann kann ich darüber nicht lachen.
Ja.
Was ist da der Unterschied? Warum kann
der, ich darüber? Ich glaube wirklich, der Mensch ist der Unterschied.
Weil also du
der Künstler. Weil du Bill Burr an dem Rest des Materials quasi die anderen 90%,
ja, ja.
Die übrig gebliebenen, halt merkst, dass er sich halt einfach Gedanken macht.
Mhm.
Irgendwie, genau. Bei mir persönlich, ich habe da irgendwie noch Wünsche offen in so seinem eigenen, ich nenne es jetzt mal salopp Aktivismus irgendwie. Also das ist halt ein bisschen mehr on the nose für die. Wie soll ich sagen? Halt nicht problematischen Themen. Wie soll ich sagen? Ich weiß es nicht.
Ja, ich
dass er mehr raushängen lässt, dass er ein smarter Dude ist und genau. Nicht sich bei Joe Rogan hinsetzen muss und in einem 3-Stunden-Interview einen Nebensatz sagt, so, ja, I'm a lefty.
Genau.
Das sollte er ein bisschen lauter sagen, finde ich.
Genau, einfach. Aber das ist auch das ist genau das Ding. Warum? Ja, weil du das dir von der Person wünschst und weil das dann vielleicht dir persönlich ein besseres Gefühl machen würde.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es genau das.
Genau. Ja. Und um noch was.
Aber es würde dir vielleicht auch bloß ein besseres Gefühl geben, weil du weißt, du hast es dir bis hierhin nicht bloß gewünscht und eingebildet, sondern da hat er es ja gesagt. Und wenn alle sehen könnten, er hat es ja gesagt, dann kann ich ja wieder beruhigt in seine Show gehen und laut über seine Witze lachen. Genau. Weißt du, was ich meine?
Genau. Und um Mario Barth wieder ins Spiel zu holen, aber das dann heißt, denkt man sich auch, also dann denke ich mir dann auch, oder der Teufel in mir schreit mich dann an und sagt mir das, naja, der Mario Barth und der Dieter Nuhr, ja, die machen ja Witze über die Greta Thunberg und über den Klimawandel, weil die ja voll die kalkulierten Karriereaffen sind, ja, die einfach wissen, dass der Großteil der Bildleser genau so einen Witz hören will und die wollen ja ihre Stadien füllen. Aber der Bill Burr, der hat eine geheime Agenda und will den Leuten die Truth vermitteln. So, weißt du, also der Bill Burr, der macht das nämlich wirklich, weil er ein Künstler ist und weil er das voll und ganz, weil er die Meinungsfreiheit irgendwie hochleben will, ja. Also man unterstellt dann einfach auch dem
Künstler seine Intention,
ja,
seine eigene Intention.
Ich will die ganze Zeit politischen Gegner sagen, weil irgendwie läuft es halt darauf so ein bisschen hinaus. Ja. Ne? Also so ein bisschen irgendwie, im Grunde sind es ja viele politische Themen, um die es da geht. Aber
das heißt, es könnte aber potenziell sein, dass wenn ich mich jetzt hinsetze und Mario Barths Autobiografie lese, dass ich danach über ihn lachen kann, weil ich merke, der ist unter Umständen, ich weiß nichts über Mario Barth, ist ja gar nicht so dumm, wie er halt immer tut.
Also ich glaube nicht, dass er dumm ist. Sonst
würde nicht
Leute,
so reich
die so werden, erfolgreich sind, das fällt mir immer schwer zu glauben, dass sie dumm sind. Aber genau, also wie authentisch beziehungsweise wie gemacht ist es, ne? Also es ist so ein bisschen ja. Und irgendwie, aber irgendwie, um es mal wieder umzudrehen, ja, das habe ich jetzt so allgemein formuliert. Aber irgendwie ist schon was in mir, was sich denkt, das ist so. Es ist so, dass es die Guten gibt, die das aufrichtig machen, und es gibt die nicht aufrichtigen. Und ich glaube, ein Großteil meiner politischen Gesinnung, und wenn tatsächlich, was ich nicht glaube, irgendwie jemand zuhören würde, der das eine gegenteilige Meinung hätte oder ein gegenteiliges politisches Orientierungsbild, Worte, die mir wieder nicht einfallen, hat wie ich, die Vorstellung, dass man ja nur wenn man im Kopf gerade denkt und wenn man irgendwie aufrichtig ist und wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, was es bedeutet, auf diesem Planeten zu leben, dann muss man ja zu einer ähnlichen Einstellung kommen, wie ich sie habe. Versteht ihr, was ich meine? Also
ja, das denke ich auch.
Genau, also das kann doch nicht sein, dass man ernsthaft glaubt, dass Schwule und Lesben und Transgender-Menschen und Intersexuelle in irgendeiner Weise weniger Rechte haben sollten wie jeder andere. Es kann doch nicht ernsthaft sein, dass es jemand denkt.
Ja.
Und wenn man ein aufrichtiger Mensch ist, dann muss man doch zu dem Konsequenz kommen, dass es so ist. Ja. Und ich glaube, dass es einfach ziemlich krasser jugendlicher Naivität ist, dass ich das denke.
Aber ich raff genau das Gleiche einfach nicht. Das kann doch nicht sein. Ja. Es muss ja wirklich irgendwo Leute geben.
Muss es. Gibt's viele.
Die vor diesem Gedanken so einen Stopp machen und sagen, nee, da hört für mich der Spaß auf. Wie auch immer. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, Alter. Ja.
Und vielleicht sind diese Menschen tatsächlich nicht gehässig. Sie sind nicht bösartig. Sie sind einfach nur in ihrem Mindset an einem Punkt angelangt, wo sie sagen, nö, das will ich nicht. Oder ich bin bereit, jemanden zu unterstützen, dem das nicht wichtig ist, weil ich glaube, dass die anderen Dinge, die der macht, wichtiger sind. Ja, also so, ja, ich habe ja nichts gegen Schwule, aber ich wähle die CDU oder die CSU, weil die sind halt gut für die Wirtschaft und das ist mir wichtig. Mhm. Ne, also sind bereit quasi an gewissen Punkten
anderer Fokus quasi einfach.
Einen anderen Fokus oder irgendwie Sachen nicht hoch zu priorisieren, weil sie glauben, andere Sachen sind wichtiger. Ja?
Ich glaube das aber schon. Ich glaube schon, dass wenn mehr Menschen die gleichen Informationen hätten wie wir quasi, ähnliche Lebenserfahrungen hätten, Kulturschocks erlebt haben wie wir, auch über Zeit auf ähnliche Ansichten kommen würden wie wir.
Genau, aber du hast es wundervoll gesagt, die gleichen Informationen, ja, nennen wir es mal Informationen, ja, also die gleichen Sachen, die wir konsumiert haben in unserem Leben, haben die auch konsumiert und die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Okay, also du meinst Leute wie du und ich.
Ja, quasi. Das ist das Ding.
Aber es gibt halt
das,
Leute,
das halt, im Nachhinein zu tun, Leute abzuholen, die sowas noch nicht erlebt haben, die jetzt halt schon 30 Jahre leben mit ihren Ansichten.
Mhm.
Das ist halt das schwere Ding. Da musst du, je älter der Mensch wird, halt immer härter ansetzen oder es klappt halt irgendwie gar nicht. Hm. Weil wir sind zum einen sind wir so viele und wir grenzen uns kulturell nach außen mehr ab, als wir denken. Mhm. Und da ist es halt easy, so in seinem eigenen Gedankengut halt irgendwie sich daran festzuhalten, mhm. sich daran wohlzufühlen, weil es halt was ist, was irgendwie wahrhaftig ist. Mhm. Und sobald das halt in Frage gestellt wird, ist halt, ja.
Klar, aber
da kommt das Problem.
Also ich glaube, es dreht sich ja leider so ein bisschen um den Kreis, dass ich irgendwie in den letzten 10 Jahren einfach auch festgestellt habe in meinem Leben, so nach meiner starken Priorisierung irgendwie in meinem späten Teenageralter und jungen 20er Jahren, dass halt irgendwie es nicht schwarz und weiß ist und es ist nicht links und rechts und es ist nicht oben und unten, sondern es ist irgendwie und es ist nicht jeder, der eine andere Meinung hat wie du, ist der Todfeind. Ja? Also, versteht ihr, was ich meine?
Ja, ja,
also,
klar,
es ist so, das heißt nicht, dass man nicht für seine Sachen eintreten soll. Das heißt nicht, dass man für seine Sachen argumentieren soll. Und es gibt auch definitiv Themen, wo die Grenzen viel klarer sind als bei anderen Themen. Ja? Also, was weiß ich, im Thema Rassismus, Thema Sexismus sind die Grenzen, finde ich, viel klarer, wo ich sage, okay, also wenn du da drüber gehst, dann kommen wir in Gefilde, die ich weit ab von cool finde, wo ich dich auch menschlich ein bisschen in Frage stelle. Und es gibt andere Bereiche, was weiß ich, Wirtschaftspolitik, ja. wo ich jetzt sagen würde, okay, alles klar, du bist halt ein Kapitalist. Ja? Das macht dich jetzt noch nicht zum Teufel. Noch.
Ja, oder so, bisher, okay, ich weiß schon, was du meinst. Wenn du so jemanden, weiß nicht, wenn du so einen Autotuner triffst oder so und denkst so, okay, ey, wenn es dein Ding ist.
Rapper meinst du?
Ja, oder sowas, keine Ahnung. Ich verstehe schon voll, was du meinst. Aber das Ding ist, ich habe gerade so drüber nachgedacht, ob wir vielleicht auch einfach noch nicht an den Punkt gekommen sind, wo uns richtig bewusst geworden ist, dass es eben so viele andere Menschen gibt, die eben nicht, wie du sagst, den gleichen, ich nenne es einfach mal bloß kurz, Hintergrund haben wie wir quasi und demzufolge zu dem gleichen Weltbild kommen wie wir. Ist uns nicht bewusst genug und deswegen sind wir noch nicht aktiv geworden. Weißt du, was ich meine? Ich gehe oft, oft, wenn ich so in Nachrichten Demonstrationen sehe von irgendwelchen Sachen, sagen wir mal eine Feminismusdemonstration, da denke ich mir immer, jo, was habt ihr denn alle? Mhm. Und mir ist aber bewusst geworden, ich verstehe nur teilweise die Aufregung der Leute nicht, weil es in meiner Welt eigentlich darüber gar keine Aufregung geben müsste.
Ja.
Weil es eine Selbstverständlichkeit ist. Und wahrscheinlich ist diesen ganzen Leuten, die ich dann da sehe und frage mich, was ist mit euch, die haben einfach schon verstanden, dass es eben keine Selbstverständlichkeit oder nicht für jeden eine Selbstverständlichkeit ist und es wert ist, sich irgendwo hinzustellen und was dazu zu sagen. Mhm. Vielleicht auch ohne, dass man gefragt wird. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich sitze so zu Hause und denke so, naja, wenn keiner kommt, der mich dazu fragt, dann bleibe ich hier weiter sitzen. So. Weißt du, was ich meine? Also,
Ja.
Und vielleicht haben wir den Punkt nicht erreicht. Und wenn wir den Punkt jetzt erreichen, Leute, jetzt hier in diesem Moment, an diesem Abend,
okay.
Dann lass uns irgendwie aktiv werden. Podcast aufnehmen oder so.
Geil. Wollen wir loslegen oder was?
Lass mal loslegen.
Herzlich willkommen bei 1024. Hätte man ein bisschen halten können.
Nee, man hat an deiner Stimme gehört,
dass es nicht normal war,
wie sehr du davon irritiert bist, dass es nicht eine Situation ist wie sonst.
Ja, das stimmt.
Vielleicht der gelegentliche Zuhörer nicht, aber ich habe es auf jeden Fall gehört.
Dann fangen wir doch mit dem gemütlichen Teil an. Paul, was hörst du gerade so?
Wollen wir nicht uns erstmal kurz vorstellen eigentlich? Oder lassen wir das?
Paul, was hörst du gerade so? Danach sage ich Dave, was hörst du gerade so? Und am Schluss sage ich, Johannes, was ich gerade höre.
Aber Dinge zu erzählen habe ich auch noch. Der Paul wird mich da ausfragen.
Ja, das machen wir noch, nachdem wir. Machen wir das noch? Ich will zuerst.
Ja, dann ist ja die ganze Reihenfolge kaputt, meine
ich. Frag doch einfach. Also, ich habe halt dich schon gefragt und es ist jetzt super awkward, dass wir jetzt an dem Punkt sind und wir wieder von
vorne. Kannst ja dann Dave. Nein, ich erzähle jetzt, was ich höre und dann stelle ich dir Fragen.
Okay.
Ich mache es kurz. Ich habe. Es ist schon eine Weile draußen, aber ich habe es bisher gar nicht erwähnt. Und zwar das neue Fat Tony Album, was da heißt Andorra.
Das ist eine gute Empfehlung.
Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, das zu hören. Deswegen habe ich es nicht angesprochen. Es ist krass gut. Also muss man mal, ganz neutral einen Schritt nach hinten machen
und sagen,
dass es krass gute Musik ist. Muss man, so ehrlich muss man einfach sein.
Und ich Fat Tony ist für mich einfach das, was mich an Fat Tony, was ich an dem feier und aufrege, um wieder auf unser Thema, was wir, bevor wir losgelegt haben, besprochen haben. Bei Fat Tony denke ich, dass der so, an so vielen Stellen, glaube ich, genauso Dinge denkt, wie ich denke. Und es regt mich manchmal auf, wenn ich die Mucke von ihm höre, wenn du dann so sagst, also, das hätte ich auch denken können. Weißt du, was ich meine? So, dass ich mich in seiner Welt, die er immer so erklärt, immer so wahnsinnig oft selbst wiederfinde, ist.
Aber warum regt es dich auf? Es ist doch eigentlich ein
chilliges Gefühl, oder nicht? Nee, weil ich einfach dann denke, oh Mann, ich bin gar nicht so schneeflockenmäßig, wie ich denke.
Was ich nämlich eigentlich finde, ist, dass er. Dass es gerade das ist, was mich so anspricht. Dass ich den Eindruck habe, der macht intelligente Musik und sagt intelligente Sachen und schafft es aber trotzdem, ein modernes, grooviges Album hinzulegen, wo du Bock hast, dich dazu zu bewegen, was einfach coole, frische Musik ist. Und trotzdem geht's halt nicht die ganze Zeit um Geld und Autos und Fame und die Brüder und was weiß ich, sondern es geht halt auch um, weißt du, andere Sachen, um vernünftige, menschliche, normale Sachen. Es geht auch ein bisschen um Geld und Fame und so, klar, aber es ist schon gute Musik. Das möchte ich empfehlen, Andorra von Fat Tony. Und das Zweite, was ich mir in letzter Zeit viel reinfahre, ist die Musik von BHZ. BHZ ist eine Rap-Crew aus Berlin-Schöneberg und die ist ein bisschen weird. Die machen seit 2013 Musik, glaube ich, oder so. Und die kommen mir irgendwie so ein bisschen, kein Disrespekt, ne? Aber die kommen mir alle so ein bisschen vor wie Kinder.
Wahrscheinlich sind sie es in deiner.
Wahrscheinlich sind die noch relativ jung.
Du bist ja mittlerweile alt.
Und ich finde auch, dass man an manchen Ecken und Enden, und wie gesagt, ich könnte es auf gar keinen Fall in irgendeiner Art und Weise besser, also überhaupt keinen Disrespekt. Aber trotzdem kommen die mir manchmal noch so ein bisschen in ihren Kinderschuhen auch steckend vor, so musikalisch. Die haben richtig krasses Potenzial, die machen auch richtig geile Mucke, aber so ein Album, auf Albumlänge, da sind so Sachen drin, wo ich denke so, da üb mal lieber nochmal 3 Jahre, so, weißt du, so, und wie gesagt, überhaupt kein Disrespekt. Die machen ziemlich, das sind 8 Leute oder 7 Leute oder so, keine Ahnung.
7 Jungs.
Und die machen so auch ziemlich diverse Mucke, aber schon auch modernen Sound. Also es ist jetzt nicht so, dass die irgendeinen hängengebliebenen Shit machen. Ja, BHZ. Da gibt's, die haben zwei Alben in dieser
Album?
In dieser Crew gemacht und auch schon ein paar so Solo-Sachen von den einzelnen Dudes. Ist ganz cooler Shit.
Kann man machen, Mann.
Berlin Represent, was geht?
Albums.
Dave.
Ich wollte nochmal kurz rückverweisen auf meinen Autotune-Witz vorhin, der war ganz, ganz schön gut.
Ich habe den Autotune-Witz nicht gehört.
Ich habe auch keinen Autotune-Witz
gehört. Hast du den laut gesagt oder hast du ihn gedacht?
Hast du ihn gedacht?
Du hast gesagt, wenn man mal mit Autotune redet, ich habe gesagt, Rapper?
Ach so, das habe ich nicht gecheckt. Darüber lache ich nicht, Dave. Das finde ich nicht witzig.
Nee, ist ja jetzt auch vorbei.
Hätte eher gesagt,
gut, dass es nochmal erklärt hat.
Ach, das, was man heutzutage Rapper nennt. Das finde ich ganz, hätte ich vielleicht ganz
gut. Ja, das war im Moment zu lang
einfach. Ja, aber das ist auch so ein bisschen, als würdest du dich mit deinem Opa unterhalten.
Ja. Aber so ein bisschen so.
Ach, das ist doch, was die Kinder zu Rappern sagen.
Genau.
Nee, ist egal. Was die Rapper. Lass uns nicht darüber rum.
Du hattest eine Frage.
Ich hatte eine Frage. Du bist doch jetzt CB Dave.
Genau. Für was steht denn CBD?
CBD steht für Cannabidiol.
Du hast einen neuen Job, habe ich gehört.
Hast du richtig gehört?
Du tickst jetzt legal quasi. Ich
ja, hier in unserer wunderschönen Hauptstadt sprießen gerade die Pilze aus dem Boden CBD-Läden. Falls jemand damit nichts anzufangen weiß, CBD bzw. Cannabidiol, ein Wirkstoff aus der Cannabis-Marihuana-Pflanze.
Shoutout.
Kann ich so stehen lassen, voll und ganz. Diese ganzen CBD-Produkte, halt irgendwie fucking Öle und irgendwie Vape-Liquids und was auch immer, die es da jetzt alle so gibt, die darf man hier verkaufen, weil da weniger oder genau so viel wie 0,2% THC drin sind, was hier in Deutschland ein legaler Wert ist für solche Produkte. Und der Clou an der ganzen Sache ist, dass dieses CBD, dieses Cannabidiol oder allgemein Cannabinoide aus der Pflanze halt auch ohne das THC auf den Körper wirken. Und dann halt so Sachen wie Anspannung hervorrufen oder Angstlösung oder Schmerzlinderung oder. Und du, einfach generelles Wohlsein.
Du arbeitest jetzt in so einem Laden, der so solche Produkte vertreibt.
Exakt. Und auch eine Eigenmarke herstellt.
Mir drängen sich viele Fragen auf. Was
Go ahead.
Verkauft ihr? Ich war noch nicht da in dem Laden. Ich werde dich, glaube ich, früher oder später schon mal besuchen. Wenigstens mal kicken, ob du auch vernünftig arbeitest.
Immer.
Was verkauft ihr da so?
Zum einen Öle.
Und hast du dabei ein Bong-Rapper-Shirt an?
Ja. Es ist Belzebong jetzt gerade, aber hey, sehr gut. Ich habe es mir bisher tatsächlich verkniffen.
Gibt es
neutrale schwarze T-Shirts bisher?
Gibt es einen Dresscode? Ja, musst du irgendwie...
Keinen festgelegten. Der Laden ist seit 4 Wochen offen. Die Firma existiert hier im Handelsregister seit Juni. Das heißt, super viel ist noch nicht passiert. Investoren von woanders, ist egal. Und wo waren wir jetzt stehen geblieben? Trage ich dabei Belzebong-T-Shirt? Nein.
Okay. Mach dich mal stark für so corporate-designed Arbeitskleidung.
Nee, finde ich furchtbar.
So Poloshirts und anstatt des Fred Perry Ehrenkranzes ist so ein kleines Weedblatt.
Ist das Weedblatt, taucht das Weedblatt irgendwo im Laden auf?
Nein. Allerdings Ikonografie, die daran erinnert.
Ja.
Oder vielleicht an die Blüte erinnern könnte.
Ja, das ist aber ein unterschwellige Marketing.
Und was wir da verkaufen, sind halt Öle, die man hierzulande ist es legale Grauzone, ich weiß es nicht, aber noch verkaufen muss als Aromaöle. Mhm. Die sind dabei aber genauso vielseitig einsetzbar, wie halt Öle nun mal sind im Lebensmittelbereich oder was auch immer. Du kannst dir auch, am Mittwoch war ein Pärchen im Laden, die hatten gefragt, ob wir denn schon Massageöle haben. Also auch das gibt's.
Wegen Sex haben die gefragt.
Nee, so macht man so für die Muskeln macht man das drauf.
Paul, jetzt wird doch nicht vulgär.
Das heißt, unter Ölen stelle ich mir halt vor Massageöle, aber auch Stuff, den ich mir ins Essen machen kann. Mhm.
Exakt. Also wie gesagt, diese Öle, die wir da verkaufen, die kannst du halt als genau das verwenden, wofür du Öle sonst auch verwendest irgendwie.
Okay, krass.
Und da gibt's halt dann diese Öle irgendwie halt in Fläschchen mit Pipette und irgendwie per Tropfen irgendwie die Dosis. So wenn ihr da verkauft. Und was es noch gibt, was ich persönlich am interessantesten finde, ist Öle zum Vapen, zum Verdampfen. Mhm. Also in dem Fall, die wir da haben, also die Ölbasis ist das MCT-Kokosnussöl. Mhm. Ganz normale Gerätschaft.
Ist es fair trade?
Bitte?
Ist es fair trade?
Ich hoffe doch.
Gibt's auch bei Joe Rogan im Shop. MCT-Öl.
Und da ist dann halt eine CBD-Lösung mit drin, eine CBD-Isolation. Und die gibt es dann zum einen als einfach, da ist nur CBD-Isolat drin, das ist halt wirklich nur das Cannabidiol und nichts anderes. Mhm. Und dann gibt es andere Ölarten, bitte?
Mit Vanille.
Ist möglich. und dann gibt es da andere Arten von Ölen, die sind in der Kategorie Vollspektrum. Da ist nicht nur Cannabidiol, CBD drin, sondern auch alle andere Cannabidiol und andere Wirkstoffe von der Pflanze, von der Blüte, abzüglich dem THC. Mhm. Und die finde ich persönlich am interessantesten. Gibt es dann irgendwie in Stärken irgendwie 20% CBD oder 30% oder 40% oder was auch immer. Und dieser entspannende, einfach zentrierende Effekt ist bei mir definitiv da und unterscheidet sich auch je nachdem, welches Öl es ist. Das ist jetzt das nächste Ding bei diesen Vape-Ölen. Was ich da mega interessant finde, ist, dass du dir mittels halt dieser CBD-Lösung und sogenannten Terpenen, das sind natürliche Aromastoffe, vielleicht weißt du da was drüber?
Habe ich schon mal gehört, das ist alles, was ich weiß. Ich weiß, wie man es
Biologie.
Schreibt.
Das sind, vielleicht bin
weißt du, wie man es trennt?
Ja.
Sehr gut.
Terpene.
Exakt.
Die Mehrzahl. Oder Terpen. Einzahl. Wunderschön. Das sind, die Bezeichnung wird vielleicht nicht 100% korrekt sein, aber halt natürlich vorkommende Aromastoffe in Pflanzen. Und je nachdem, was für eine Pflanze ist oder wo das herkommt, ist es dann halt entweder irgendwie Zitrus oder es ist irgendwie eher ein nussiges Aroma oder was auch immer. Und die kannst du halt auch aus diesen Pflanzen oder halt anderen Nährstoffen, Lebensmitteln, kannst du die halt rausholen. Und kannst die halt quasi zusammenstellen wie dein Lieblingsstrain Marihuana, also dein Lemon Haze oder dein Mango Kush oder was auch immer. Du guckst dir an, okay, was für Terpene sind da drin in dem Strain, wie ist der zusammengesetzt, und kannst das quasi aus den Lebensmittelterpenen quasi diesen Strain als Vapeöl nachbauen. Und das ist ganz,
aber das ist quasi Geschmack eher, oder?
Es ist eher Geschmack und aber auch ein bisschen Wirkung, weil diese Terpene, wenn du dir jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein geiles ätherisches Öl holst oder weiter, die oder sowas, die durchaus mal funktionieren können irgendwie. Vor allem bei so entspannenden Effekten, irgendwas Aroma oder du machst dir eine Öllampe an, so ein Kram. Da wirken halt auch die Terpene und die da auch so solche Effekte hervorrufen können, und die wirken dann halt auch in Verbindung mit dem CBD und dem ganzen anderen Kram. Also du kannst das schon so ein bisschen nachstellen, und dann aber ist natürlich das Ding, dass der Scheiß eh bei jedem anders wirkt, ist ja bei Gras genauso. Und so ist es dann halt auch wie bei den Ölen. Du musst halt irgendwie rumprobieren, was dir gefällt, wo der Effekt am geilsten ist und so weiter.
Okay, du kennst dich offensichtlich krass aus schon. Finde ich sehr gut. Was kommen da so für Leute? Läuft es gut?
Das finde ich, abgesehen von dem ganzen biochemischen Kram, der mich an der Oberfläche interessiert, finde ich das am interessantesten. Die Leute, die bisher kamen, ja, wir führen da tatsächlich eine Statistikliste irgendwie so, okay, kam rein, war männlich-weiblich, wie alt, kam von hier, hat nach Blüten gefragt, haben wir nicht im Laden, ein paar Läden machen das, darf man nicht.
Was
machen
Blüten?
Wir also. Blüten? Blüten. Also halt,
Ich habe jetzt Blüten
fucking verstanden. Weed. Und es ist witzig. Und das
was
halt,
sagst du denen? Ganz kurz, was sagst du denen?
Also, nein, darf man nicht, haben wir nicht.
Okay.
Ja. Und ich gehe auch stark davon aus, dass bei
machst du vorher so ein väterliches Lächeln, so nach dem Sinne, wirklich.
Das, nee.
Ich komme mal vorbei und frage nach Weed bei euch.
Gerne.
Dave, es gibt was.
Psst, psst. Finde ich am interessantesten, wer da so reinkommt und vor allem, wer denn was kauft und wer was weiß. Die Leute, die bisher am kaufstärksten waren, waren tatsächlich mindestens über 30, viel über 40, 4, 50, 60 tatsächlich. Ich habe von den ganz Alten noch keinen gesehen, aber ich habe in den Listen schon gesehen, da kamen halt 70, 75, 80-Jährige, wussten, was sie haben wollen, haben es mitgenommen. Und dann die Leute, die am meisten fragen, sind dann halt so in unserem Alter, halt irgendwie Ende 20, 30, Mitte 30, was auch immer. Und Leute, die nach Blüte fragen, sind natürlich halt ne
Kids.
Jüngste und kaufen dann halt nichts.
Ich habe mal so einen Beitrag gesehen, wo es so darum ging, um
du sagst Kids ab 18 sind die ganzen.
Ja, ich weiß schon, alles gut, kein Spaß. um so Cannabis in der Medizin, ne, als Therapiemethode in jeglicher Art und Weise. Und dass es ja in Deutschland noch nicht so weit vorangeschritten ist wie in manch anderen Ländern. Und dass es tatsächlich ein großes Problem ist, weil aufgrund der durchaus möglichen Aufklärung eben auch die 75-jährige Krebspatientin wissen kann, dass es diesen Scheiß anderswo auf der Welt schon längst gibt und es für sie eine durchaus zielbringende Therapiemöglichkeit wäre, aber sie in Deutschland nicht die Möglichkeit hat, ein Rezept zu bekommen, in die Apotheke zu gehen und sich Marihuana zu kaufen, und sich, die muss es ja nicht mal rauchen, sondern damit irgendwie was zu backen oder was weiß ich. Und jetzt gibt es offensichtlich die Möglichkeit. Und ich finde es eigentlich gar nicht.
Nur für CBD.
Ja, nur für CBD. Ja, aber trotzdem. Es ist ja ein Schritt in diese Richtung quasi.
Ja.
Und es muss ja nicht gleich Krebstherapie sein, aber von mir aus so Anxiety und Depression und solche Sachen. Ja. Und ich gehe mal davon aus, dass es auch in die Richtung so ein bisschen abzielt.
Ja, klar. Hat
das und so auch. Genau. Und das ist eben mich überhaupt nicht verwundert, dass eben genau diese Menschen, die quasi, oder zumindest gehe ich davon aus, zu Hause wie auf glühenden Kohlen saßen, dass sich ihnen diese Möglichkeit bietet, jetzt zu euch kommen und sagen, geil, dass ihr da seid.
Durchaus möglich, klar.
Ich hab gelesen oder gehört, ich bräuchte das und das. Oder mein Arzt hat mir unterm Ladentisch nichts gegeben, aber gesagt, schauen Sie sich doch mal da und dann.
Habe ich in der Apothekenumschau gelesen.
Ja, das glaube ich eigentlich eher weniger tatsächlich, oder?
Du traust der Apothekenumschau, glaube ich, wenig zu.
Das kann sein, meine Erfahrungen mit der Apothekenumschau sind exakt null.
Ich habe eine Apothekenumschau.
Perfekt.
Eine Apothekenumschau-Erfahrung, und zwar.
Ach so, Erfahrung. Ich dachte, du hast eine hier, das wäre.
Von 95.
Vor irgendwas zwischen 10 und 15 Jahren, irgendwas in den letzten 10 oder 15 Jahren, gibt es ja immer jedes Jahr das Jugendwort des Jahres.
Ja.
Und dann gab es irgendwann mal so in den Top 10. Ich weiß nicht, ob es beim Jugendwort des Jahres war, aber dann wurde die Apothekenumschau immer als die Rentner-Bravo bezeichnet.
Nice.
Da dachte ich mir, welcher Jugendliche
ja. Geil. Redet von der Apothekenumschau?
Überlegt
ja,
sich ja. Denn tatsächlich, wo ich rede so häufig von der Apothekenumschau, dass ich mir dafür ein cooles Wort überlege und das ist die Rentner-Bravo.
Das ist halt so ein Wort, was eigentlich so Leute wie ein Mario Barth erfunden haben.
Ja.
Und dann wird es als Jugendwort ausgelegt.
Ja, ja, genau.
Weil
genau.
Mal,
wie die meisten
Jugendwörter. Weil mal ein Abend ein RTL-Publikum darüber gelacht hat.
Genau. Pro7, wie heißt es, Galileo? Die lustigsten, die besten 100 besten Jugendwörter.
Die 100 besten Jugendwörter.
Cool.
Platz 1. Easy Platz 1.
Was ist das beste Jugendwort?
Cool.
Cool.
Immer noch, nach wie vor.
Lit geil.
Nee, Lit ist auf jeden Fall nicht Platz 1.
Und macht Spaß?
Also der Job an sich macht übel Spaß. Ich habe ja vorher schon im Kundenservice hier telefonisch gearbeitet ein paar Mal. Und ich habe bei mir auf jeden Fall diesen Service-Gedanken. Also irgendwie einem Kunden was bieten, guten Service bieten, ist mir irgendwie schon wichtig. Mhm. Und so diese Fantasie, mal in einem Laden in der Nachbarschaft zu arbeiten, habe ich ja eh schon länger. Und ja, das ging komplett auf. Also ich fühle mich da super wohl.
Geil.
Ich kann in 15 Minuten zur Arbeit laufen, was eine absolute Wohltat ist.
Musst du viele Beratungsgespräche auch führen oder sind die meisten eher so?
Ja, dass ja. Also die meisten, die reinkommen, haben direkt irgendeine Frage und dann sind die da halt 5 bis 10 Minuten im Laden und erklärt denen den Kram.
Hast du den Eindruck, die Leute fühlen sich trotzdem ein bisschen weird, wenn sie in so einen Laden kommen? Auch wenn es ja
ein paar, nicht alle. Super viele Leute sind neugierig, interessiert, irgendwie sagen sie kommen dann nochmal wieder. Aber ich hatte jetzt keinen, der sagt so, okay, ja, komisch.
Okay, und jetzt kommt die Masterfrage. Du hast jetzt deinen Skill bewiesen. Jetzt kommt quasi die Abschlussfrage. Nicht die Abschlussfrage des Gesprächs, sondern die Abschlussfrage, um deinen Skill letztlich auf den Punkt zu bringen. Mhm. Du hast jetzt die Chance quasi, als allen zu beweisen.
Was hörst du gerade so?
Nee, Spaß. Das wäre wirklich gut gewesen. was ist denn das Einsteigerset?
Das Einsteigerset?
Also ich habe jetzt keine Ahnung. Ja? Ich hab keine Beschwerden. Ich habe bestimmt Anxiety in meinem Leben, definitiv. Ich habe auch ein bisschen Schlafstörung, wahrscheinlich, nee, habe ich nicht. Aber irgendwie was habe ich schon.
Du findest schon was.
Du findest schon
fürs Einsteiger.
Was ist denn so für die allgemeine Wohlbefindung? Was ist denn so das mit was man so mal ausprobieren könnte, wenn es einen interessiert?
Womit holst du Johannes hinterm Sofa vor? Fragt er quasi.
Das ist absolut persönliche Präferenz, ob du dir die Öle auf die Zunge träufeln willst oder die anderen Öle vapen willst.
Ich vape nicht. Kein Vapor.
Träufel mal, mach mal ruhig direkt aus der Pipette auf die Zunge.
Und dann einfach hier, so gibt es so eine Standard, gibt es so ein Default, hätte ich fast gesagt, mit einer, weil du vorhin meinst, 20%, 30%, 40%, so viel Milligramm, was ist denn so der gute Einsteiger-Deal für den erwachsenen Mann mit 1,85?
Stolze 1,85.
Breitschuldrig.
Ja. Übelst durchtrainiert.
Nicht übelst durchtrainiert.
Lean. So ein bisschen südländischen Touch. Oh.
Schieß los.
Ich hatte gerade einen Moment mit Paul. Da ist tatsächlich den springenden Punkt hast du vergessen. Vorherige Erfahrung mit Produkten, die auch zufällig CBD enthalten.
Okay. Die ist vorhanden.
Die ist vorhanden.
Jeder siebte Deutsche hat schon gekifft und jeder zweite macht
Hallo,
den Tag.
Hallo, ganz vorsichtig.
Oder? So war die Regel, glaube ich.
Das kommt darauf an, wenn man irgendwie damit auch gerne mal täglich eine Erfahrung macht, denn so ein 10-15% Öl macht da schon tatsächlich Sinn. Für den absolut blutigen Anfänger, der einfach nur gehört hat, dass das mit ein paar Sachen, die ihm stören, helfen könnte, 5-10%.
Und es gibt aber trotzdem auch Produkte mit 30-40% oder was?
Ja.
Schießen sie dich ins Nirvana, Alter?
Nee.
Entspannungstechnisch meine ich.
also wenn man es halt übertreibt, wir hatten letzte Woche haben unsere Chemiker diese Vape-Öle, unsere hauseigenen quasi fertiggestellt.
Runtergefallen einfach. Oh fuck. Ich habe einen Unfall in der Fabrik. Alle waren super
entspannt. Boah, Dave ist ein Superheld.
Der ist als Kind
in CB den CBD-Öl.
CB Dave.
Ja, ist als Kind ins CBD-Öl gefallen.
No.
Für immer high.
das macht nicht heiß, ich erlaube.
Ja, ich weiß. Aber Dave,
macht nur Spaß. Nicht high.
So, was sagen?
Ist das für ein Superheld, der einfach sein Leben lang mega entspannt ist, einfach nur, weißt du? Das ist doch langweilig.
No.
Ja, ist ja gut.
da haben wir dann halt in der Belegschaft eine Verkostung von dieser neuen Reihe Vape-Öle gemacht. Und das waren halt 5 verschiedene Sorten in je 2 Stärken. Und der Vape-Pen ging halt mehrmals rum. Man hat sich so einen Favoriten ausgesucht, hat auch von da nochmal probiert und da nochmal probiert.
Jetzt haben alle Herpes.
Da musste ich nach Feierabend, also die Verkostung war genau quasi zu meinem Feierabend, irgendwie 10 Minuten drüber so. Und da musste ich im Edeka dann schon nochmal kurz überlegen, was ich brauchte. Okay. Also wenn man sich da, wenn man da richtig Druckbetankung macht.
Aber du warst dabei ist super entspannt.
Auf jeden Fall. Und auch dieses, dieser, ich sag's jetzt mal, dieser Angstlösen-Effekt, halt einfach dieses zentrierte, okay, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt irgendwie fokussiert und der ganze andere Bullshit stört mich irgendwie gerade nicht. Mhm. Keine Ahnung, ich bin, Laden macht um 11 auf, ich bin um 10.58 Uhr am Laden, so, boah, fuck, okay, schnell Laden aufmachen, irgendwie so alles aufräumen. Mhm. Dann tatsächlich irgendwie, ja, okay, ich probiere jetzt mal irgendwie kurz einen Hit von diesem Vape, von diesem Öl. Und dann war das irgendwie cool.
Würdest du sagen, es gibt bei euch eine Dosis, die, sagen wir mal, ich müsste regelmäßig Vorträge vor vielen Leuten halten und bin krass aufgeregt. Und dann,
ja.
Dann würde es da was geben, was so die Aufregung lindert. Oder ich habe, weiß ich nicht, oder Leute, die Albträume haben oder sowas?
Albträume weiß ich gar nicht.
Wirkt es sich aufs Träumen aus? Nee.
Das weiß ich nicht. Ich meine, wirkt sich Gras auf Träumen aus? Kann.
Es gibt ja Leute, die sagen ja.
Ja, definitiv wirkt es aus. Also, es wirkt sich meist, ich glaube, der most common Effekt ist, dass du einfach nicht mehr träumst.
Weil ja, das muss kommen und manchmal platzt dann aber doch. Und das ist halt genau dieses Ding, dass es bei jedem halt irgendwie fucking unterschiedlich ist. Und der Knackpunkt ist halt dieses im Körper, im Nervensystem, das Cannabinoid-System, wo der Kram direkt irgendwie andockt und genau die gleiche Form hat. Und das ist wieder für gemacht und jeder Körper funktioniert da irgendwie
fucking aber anders. Aber um es vielleicht mal einen ernsten Abschluss zu bringen, wir haben uns darüber lustig gemacht, also es ist aber jetzt nicht, offensichtlich nicht so, dass wenn du, also das ist nicht vergleichbar mit irgendwie, ich konsumiere jetzt Marihuana. Das ist letztlich der Effekt ist viel subtiler und ist viel.
Der Effekt ist subtiler, es batzt dich halt nicht so weg, vor allem mit den Grassorten, die es hierzulande gibt, die
mit THC vollgepumpt sind. High. Also man nimmt es nicht,
ist
high. Es ist einfach ein Effekt, der da ist.
Es ist halt tatsächlich schwer zu beschreiben, finde ich.
Ja, ja. Worauf halt meine Fragen so abziehen, ist ein bisschen wie so Dosen einzuordnen quasi. Also ich weiß nicht, wenn ich habe schon öfter gehört, dass es halt bei Depressionen helfen soll. Und das interessiert mich unglaublich, weil Depressionen ist Volkskrankheit Nummer 1. Und ich sehe da echt Potenzial drin. Was ich im Prinzip eigentlich fragen wollte, ist, denkst du, dass es irgendwie so ein Hype gerade ist oder glaubst du, das hat Bestand und Zukunft?
Also ein Hype ist es gerade definitiv, aber ich finde den begründet. Mit dem, was ich jetzt irgendwie weiß und vor allem die Forschungsergebnisse, jetzt im frühen 90er wurde angefangen, wo das halt mit diesem Endokannabinoiden, die halt tatsächlich auch im Körper hergestellt werden, halt so aufgedeckt wurde, wo Leute sich mal gefragt haben, okay, warum wirkt Gras eigentlich? Und die gefunden haben, ey, das dockt da im Nervensystem direkt an, wie so ein Baustein, wie Arsch auf Eimer. Find ich dadurch halt einfach belegbar. Und dass jetzt die Ergebnisse von Person zu Person sich unterscheiden.
Ja, ja, klar.
Und von wegen, wenn du fragst, okay, was ist denn die Dosis? Die Dosis ist so viel ab dem Punkt, wo du was merkst.
Ja, ja, ich meine, das ist ja, bei Ibuprofen ist es ja genauso.
Ja, also genau.
Nicht jeder feiert Ibuprofen. Aber wie gesagt, finde ich krass interessant. Ich finde es cool, dass du das machst, Mann. Das ist.
Und was hörst du dazu?
Das bringt uns voran.
Was hörst du dazu?
Was rauchst du dazu?
ich höre gerade auf der Arbeit haben wir so ein Bluetooth-Ding stehen und das ist halt tatsächlich cool, irgendwie morgens in den Laden zu kommen, irgendwie den aufzumachen, irgendwie so gechillt ankommen, irgendwie den Kram hinstellen und sich nebenbei halt irgendwie ein smoothes Lieblingsalbum irgendwie anmachen.
Geil.
Irgendwie den Tag beginnen mit Madlib, Shades of Blue.
Nice.
Ganz, ganz wundervoll. Und dann halt den ganzen Tag im Laden stehen und wenn keiner kommt, halt irgendwie mal Spotify durchklicken, irgendwas aneinander rein, ein Album picken. Und was ich da jetzt sowohl im Laden als auch zu Hause sehr viel gehört habe, ist ein Album von einem Dude namens Fotek. Der ist schon seit frühen 90er am Start mit so diesem staubigen Breakbeat-Sound, halt irgendwie Drum-Bass, Jungle, aber halt auch irgendwie so Downtempo-Sachen. Mhm. Two-Step-Garage, irgendwas auch so ein bisschen. Hip-Hop-Anleihen. Und der hat ein Album von 94, das heißt Modus Operandi. Und das ist größtenteils von den Sounds her wundervoll, zeitlos, irgendwie viele Basslines halt so mit einem Kontrabass irgendwie mit den Fingern gespielt. Mhm. Ob es gesampelt oder eingespielt ist, weiß ich nicht. Mhm. Und irgendwie viel echte Drums halt so mit diesen Brushes gespielt, so eher der weiche Sound und so weiter, so ein bisschen Synthes drumrum. Und es geht dann von irgendwie junglig, so ein bisschen gnarly, aber dann aber auch irgendwie in den schönen harmonisch atmosphärischen irgendwie fast schon Ambient-Teil, bewegt sich schön durch. Ist ein sehr schöner Flow, das Album. Die Tracks gehen fließend ineinander über. Macht Spaß.
Chillig.
Mann, Dave, empfiehlt was.
Die Klassiker.
Johannes, was hörst du gerade so?
Oh, ich
Ach, bist du noch nicht fertig?
Ich mag Succession sehr gerne, die HBO-Serie.
Sorry, Dave, ich wollte dich nicht
unterbrechen. Du bist der Nächste, der das jetzt empfiehlt.
Es ist so großartig.
Oh, Mann, ey.
Wenn es jetzt schon drüber redet wurde im Podcast, dann
nee, wurde es nicht, weiter. Aber
das müsstest du doch wissen, weil du hast ja alle Folgen gehört.
Erzähl mal, was Succession die Serie ist.
Succession.
Succession.
Erzähl mal, was Succession macht, der Spieler.
Ja, HBO. Wie kennt man denn Succession?
Succession. Sehr
gut. Quasi. Ich glaube, es war richtig. Muss halt die beiden Cs trennen, ist halt weird.
Macht man nicht, ich teile ja nicht.
Na, im Deutschen tennst du KZ.
Succession ist eine HBO-Show, wo eine sehr reiche Familie beglitten wird, deren Erlebnisse
Ich glaube, das kann man nicht sagen.
Deren Erlebnisse und ich hab's gerade gesagt, also kann man es sagen.
Beglichen wird.
Beglitten.
Sorry. Beglitten wird. Ich hab dich verstanden.
deren Erlebnisse, die Erlebnisse der Familie lose angelegt sind an die Medienmogul-Familie Murdoch aus New York. Yes. Und da geht es so halt um die Familiendynamik an sich intern und was sie so erleben und wie das so ist, irgendwie ein Medienkonglomerat zu besitzen, was irgendwie, ich nenne das mal ganz vorsichtig, die konservative Seite des News Circles betrachtet.
Cool.
Und da ist es angelehnt und dann geht es halt um High-Level-Corporate-Bullshit irgendwie und Verwandte, die in irgendwelche höheren Positionen irgendwie katapultiert werden und Intrigen und einfach Charaktere, Figuren, Menschen irgendwie, denen man sonst irgendwie nicht viel Beachtung schenkt, außer so boah, was ein Hansel, irgendwie kapitalistischer Hurensohn und so und da halt irgendwie dann diesen menschlichen Aspekt reinzubringen. Finde ich halt eine super interessante Perspektive.
Siehst du, was wir vorhin hatten, ja? Der Feind, das ist nicht alles schwarz und weiß.
Eben, genau, ist nicht alles schwarz und weiß. Trotzdem will ich mindestens die Hälfte der Sachen, die da tun und sagen, absolut nicht gut heißen. aber ja, diese menschliche Perspektive finde ich bei solchen Sachen sowieso irgendwie immer am interessantesten. Und Succession ist halt wahnsinnig spannend geschrieben einfach. Der Humor ist großartig platziert. Macaulay Culkins Bruder spielt eine Hauptrolle. Der macht das ganz großartig.
Was ist das, HBO oder was?
Ja.
Das heißt, Normalsterbliche können das wo gucken? Sky. Nice.
Sí, claro.
Die Tage Artikel gelesen, Statistiken über Piracy-Nutzung gehen wieder hoch, weil es zu viele Services gibt.
Ja, ja.
Ne? Hat sich der Markt wieder schön befreit. Cool. Was hörst du gerade so, Johannes?
Okay, was höre ich gerade? Muss man hier mal eine unendliche Liste aufmachen. Okay, ich habe drei Empfehlungen, deren Empfehlungen drei. Ich wollte sie alphabetisch anfangen, aber ich weiß nicht, was vorher kommt.
Dude.
Dann mache ich sie alphabetisch. Die erste Empfehlung ist der neue Song /EP / zwei Song Combo von Audio 88 namens Fleischwolf.
Apfel.
Und der zweite Song auf dieser 2 Song 7 Inch ist Apfel. Also ich glaube, wer Audio 88 feiert, der wird sich freuen, dass Audio 88 nach wie vor zum Feiern gut gedacht ist. Also nicht zum Feiern, sondern zum Feiern. Naja, ihr wisst, was ich meine. Manchmal, also der ist schon echt derb. Also er zerlegt schon einfach alles, was ich schon echt ganz gut finde, ehrlich gesagt. Was hat der Titel Fleischwolf ganz gut beschreibt.
Ich finde es cool, dass er, obwohl er modernere Musik macht als früher,
die gleiche Attitüde und die gleiche Rumpeligkeit vermittelt.
Und sich auch in so einem, er bewegt sich auch in so einem Dunstkreis, wo alle so, wo du so das Gefühl hast, dass da alle versuchen, irgendwie nicht radiomäßig zu klingen. Im Gegenteil, aber, weiß, aber sich irgendwie, die ein bisschen sanfter geworden sind,
ja,
und
sich
ein bisschen
öffnen,
mehr, sich ein bisschen öffnen und er da auf seine Art und Weise quasi mehr runterdrillt zu dem, was er eigentlich ist. Ja. Ne? Auf jeden Fall. Also 88.
Gott, oh Gott. Auto 88.
Es ist wirklich unfair, dass ich so ein Riesenbedürfnis habe, Podcasts zu machen und einfach nicht fähig bin, drei Sätze geradeaus.
Ja, du hast dich gerade bloß einfach nicht konzentriert.
Das stimmt.
Vielleicht ist es deine Form der Therapie.
Wahrscheinlich.
Der Sprachtherapie.
Ich übe seit 118 Folgen. Es klappt einfach
singen
nicht.
Singen hilft. Kannst du gut singen?
Ich habe neulich King's Speech geschaut, bin dabei aber eingeschlafen. Und da gibt es ja die Szene, wo er seine eigene Stimme nicht hört und dann nicht stottert. Egal.
Los geht's.
Interessant.
Ja, und die zweite Empfehlung, die ich habe, ist eine Band aus Leipzig. Die haben wir auch hier schon mal empfohlen, weil die tatsächlich uns empfohlen wurde zu der 100. Folge Bitte empfehlt uns Sachen. Die Band heißt Lingua Nada. Mhm. Und die machen, ja, genremäßig ist es immer schwierig. Wir sollten aufhören, Musik zu empfehlen. Ja, die machen halt so experimentelle, weirde Mucke. Mhm. Aber ziemlich, also wenn sie mal sich entschließen, quasi mal eine Melodie und einen Takt und einen Groove und ein Brett zu präsentieren, dann liefern sie das auch. Also das ist so eine, die können das anschalten und können es liefern und dann können sie auch wieder woanders hinrennen und andere Sachen machen und du denkst dir, was zur Hölle machen die da? Und dann kommen sie wieder zurück und hauen nochmal so ein, denkst du, okay, alles klar, cool. Die Platte heißt, die ist jetzt auch erst seit einem Monat draußen, glaube ich, oder ein bisschen weniger. Die heißt Djinn, D-J-I-N-N. Hat ein geiles Albumcover mit einer Person, die eine rot-neonfarbige, LSD-stylige Burka trägt und ein Handy am Ohr hat. Das ist wundervolles Artwork. Und ich kann empfehlen, wenn man einen Einstieg sucht, sich das Musikvideo zu Dweeb Weed reinzufahren. Das ist nämlich auch ein cooles Video und dazu noch ein cooler Song. Mhm. Lingua Nada habe ich soeben empfohlen und ich schalte weiter zu meiner letzten Empfehlung. Mhm. Auch eine Band, die auch hier schon sehr oft empfohlen wurde und das eigentlich nur, weil ich persönlich so emotional verbunden bin, dass ich es leider vertraglich verpflichtet bin, sie zu empfehlen. Das ist die Band Maffei. Die haben tatsächlich heute ihr lang erwartetes Debüt. Also Dave, du warst die ganze Zeit, hast gedacht, wann kommt's endlich?
Ja. Kannst kaum erwarten.
Und jetzt ist es da. Ja, seit heute gibt's Zen auf allen möglichen Portalen. Und es ist nach wie vor schöner, kantiger, ich wollte zickig sagen, aber zickig ist es eigentlich nicht.
Klingt so teeny-mäßig.
Ja, genau. Deutsch, Indie, Post, Punk, was man halt so macht. Ja, so quasi die Hamburger Schule niedergebrannt und mal sich jetzt mal mit einem Nürnberger Akzent hingestellt und gesagt, pass mal auf, ja, was die können da oben vor 15 Jahren, das können wir besser und jetzt machen wir das mal. Und das machen sie, hervorragend, kann ich nur empfehlen. Die sind auch auf Tour jetzt demnächst bald, also könnt ihr mal checken.
Alpha Centauri,
das finde ich gut.
Ja,
das hatten wir letzten Podcast Folge
in allen Städten, die man so gebrauchen kann, unter anderem auch in Berlin.
Berlin kann lieber gebrauchen.
Wow.
Berlin kann ja, aber in anderen auch unterwegs.
Ich wollte jetzt nur mal kurz edgy sein. Ich weiß nicht, ob ich cool. Das wirklich
Berlin-Hate ist auch nicht mehr edgy.
Kann ich am Ende noch was sagen?
Das muss ich mir noch überlegen.
Ist noch nicht Ende, deswegen.
Ich habe es mir überlegt. Ende. Ja, kannst du.
Ey, Shoutout an den Security im Edeka Jessnerstraße. Sandro, wo bist du? Wir vermissen dich.
Sandro, schön, der ist weg gewesen die ganze Zeit, ne?
Der ist nicht mehr da, Alter.
Mhm. Ach, ihr habt ja hier euren Nachbarschafts-Edeka quasi. Ihr
seid und wir haben angefangen jetzt, ich habe mich angefangen hier und wir haben jetzt angefangen mit dem so ein bisschen die erste Kontakte zu schließen.
Na,
und
jetzt ist er weg, gut. Ey, was ist los?
Also wir haben Augenkontakt angefangen zu haben. Der Paul hat mir genau erklärt, wie man eine Freundschaft aufbaut zu dem Security im Edeka-Laden. Erster Schritt, Augenkontakt. Zweiter Schritt, grüßen.
Grüßen, auf jeden Fall.
Dritter Schritt, auf ein Date einladen. Direkt ausführen.
Vier, Sex. Profit.
Dritter Schritt, Sex.
Ich glaube, das war jetzt mal eine Folge. Mhm. Haben wir mal ausprobiert, wie das so funktioniert, wenn wir eine Folge aufnehmen und das was rausgekommen. Und am Ende von Folgen verabschiedet man sich und das mache ich jetzt. oder nicht?
Doch. Das ist ein bisschen wie Pert Hapley bei Parks and Recreation.
Ja, auf jeden Fall.
Das war 1024 in euren Ohren drin. Mit dabei waren Dave.
War er.
Und Paul.
Yeah.
Und ich bin Johannes. Passt auf euch auf. Lasst euch nicht anquatschen. Bleibt tight.
Gott, oh Gott.
Und wenn tight nicht euer Ding ist, dann bleibt locker. Probiert CBD. Peace.
Out.
Out.